ist einfach. Der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de.
Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Laufsports. Laufen ist einfach hier mit, ja, ihr wisst das schon, Jan Fitschen. Aber der hat heute einen ganz besonderen Gast hier am Start. Und zwar einen, der in diesem Podcast schon sehr, sehr oft mit dabei war, ohne selber dabei zu sein. Denn ich habe ihn schon ganz, ganz oft erzählt. Ja, genau, ohne Wissen auch. Hat er heute festgestellt. Ihr wisst ja, ich erzähle viel über mich gerne, ne? Und da kommt natürlich auch immer dieses, ja Jan, wie hast du überhaupt mit dem Leistungssport angefangen? Und dann erzähle ich über die guten alten Zeiten beim Osnabrücker Turnerbund, ne? Als ich damals über die Illushöhe gerannt bin, da habe ich immer wieder von einem, ja, legendären Typen berichtet, ne? Wolle Riesiger, sollte euch jetzt noch was sagen, ja, Wolle Riesiger, mein allererster richtiger Lauftrainer, der die Grundlagen für quasi alles gelegt hat, was ich heute noch so im Leben treibe. Es guckt da so ein bisschen ungläubig darüber auf der anderen Seite, aber ja, so ist es. Ja, ja, doch schon eigentlich alles, zumindest sehr viel mehr als nur Laufen. Und genau bei Wolle Riesiger in einem, ja, kleinen, was ist das hier, ein
Fachwerkkotten.
Ein Fachwerkkotten, genau, Fachwerkkotten in Kattenfenne bei prasselndem Kaminfeuer. Und nach Weihnachtszeit ist einfach so eine gute Gelegenheit, um alte Freunde und, ja, gute Trainer nochmal zu besuchen und kennenzulernen. Da habe ich gesagt, Wolle, erzähl doch gleich mal, wie du mich hier heute eingeladen hast. Meinte als erstes, Jan, ich habe dich gar nicht eingeladen, du hast mich selber eingeladen. Lieber Wolle, ist aber trotzdem schön,
dass ich hier sein darf. Wir wollen das nicht mit einer Lüge beginnen, alles.
Genau. Ist auf jeden Fall schön, dass ich hier sein darf. Also, Wolle, ja, erzählst du uns heute ein bisschen von deiner sportlichen Vergangenheit, von dem, was du jetzt treibst und natürlich auch von deinen Trainertätigkeiten, davon, was vielleicht auch ein Freizeitläufer, eine Freizeitläuferin aus deiner Sicht machen kann, um mehr Spaß am Laufen zu haben, ein bisschen schneller zu werden, sowas in der Richtung. Können wir dir ein paar Geheimnisse entlocken?
Ja, es wird natürlich schwierig, weil ich das nicht gerne erzähle, aber ich mache es natürlich für Jans.
Ausnahmsweise für mich und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier, ne? Genau. Also, lieber Wolle, ja, du warst tatsächlich mein erster richtiger Jugendlauftrainer, für alle, die das noch nicht gehört haben, ne? Die allererste Folge, Jan läuft hier, das Intro in diesem Podcast. Falls noch nicht geschehen, müsst ihr euch unbedingt reinziehen, da kommt so ein bisschen das, wie ist der Jan zum Laufen gekommen? Und dazu gibt's heute eben eine andere Perspektive. Na, ich weiß nicht, ob der Wolle das eben alles völlig anders sieht als ich. Und natürlich auch nicht nur die andere Perspektive zu Jan und seiner Rennerei, sondern auch zu dem, wie halt, ja, noch ein paar Jahre früher so trainiert wurde. Und ihr kennt alle eure eigenen Laufabenteuer, was da für verrückte Geschichten passiert sind. Und der Wolle, ne, selber eben früher auch Hochleistungssportler, hat hier gerade schon so ein bisschen ausgepackt und Brainstorming gemacht. Darüber könnte ich was erzählen, darüber könnte ich was erzählen, darüber könnte ich was erzählen. Seid gewarnt, es kommen heute auch noch ein paar sehr, sehr witzige Geschichten hier auf den Tisch, die ich teilweise selber noch gar nicht kenne. Wolle, erstmal erzähl ein bisschen. Ja, heute, was bist du? Knapp über 70, ja?
Ja, aber ich werde in einer Woche 72. Jo. Alter Sack.
Na, alter Sack hier, hör auf. Fit wie ein Turnschuh. Ja. Er war noch dabei bei unserem Grufti-Jog, ne? Am 24. morgens machen wir immer.
Ja, fürs Foto, Grufti-Jog. Fürs Foto bitte, nicht vergessen.
Genau, nicht vergessen fürs Foto, aber auf jeden Fall aufgetaucht. Hat uns wie früher auch auf die Strecke geschickt und gesagt: So, Jungs, macht mal hier, ne? Zwei Runden um den Rumbruchsee. Früher ist er mitgerannt und hat uns noch geärgert. Jetzt auf jeden Fall noch dabei als Coach. 72 Jahre alt, sitzt in Kattenfenne, beobachtest ab und zu mal die Laufszene.
Doch, beobachte ich noch.
Ja, München hätten wir uns fast getroffen, ne, bei den Europameisterschaften,
ja, habe ich schon gehört. Ja, wir hatten die tolle Einladung vom DLV, die habe ich leider abgesagt. Also eine Einladung für einen Morgen, das war ein bisschen wenig.
Ja, Hotel war auch teuer.
Kostete 270 Euro, da habe ich gesagt, bleib mal zu Hause, guckst dir im Fernsehen an.
Meine heiße Nummer, ich war froh, dass ich mein Wohnmobil hatte, um da in München zu übernachten, ey. Ja. Nee, also.
Obwohl mich das wohl interessiert hätte, in dem Stadion war ich ja nun vor 50 Jahren, genau, nicht? Das
genau. Ist
natürlich schon lange Zeit.
Olympische Spiele, ja, auch das, glaube ich, eins zu deiner sportlichen, ja, Highlights. Aber wir fangen mal ein bisschen früher an. Tatsächlich, du hast angefangen mit Fußball, bist aber dann, ne, beim Laufen gelandet, zu meinem Glück. Und hast das auch alles mit sehr viel Ehrgeiz und sehr viel Elan irgendwie durchgezogen.
Ja, aber ich bin eigentlich so typisch dazu gekommen, wie das so, ja, vielleicht, glaube ich, vielen passiert ist. Ich war beim Fußball, war 16 Jahre alt und nach dem Spiel kam einer und sagte, Mensch, in der Leichtathletikmannschaft fehlt uns am Crosslauf am Wochenende ein Läufer. Kannst du nicht mitmachen. Spontan zugesagt, gewonnen, Crossmeister geworden, auf Landesebene später auch noch wieder und so bin ich einfach weiter dazu gekommen.
Wer war das, der dich da angequatscht hat? War das ein richtiger Trainer? Oder
Lauftrainer, Leichtathletiktrainer, ich weiß es nicht mehr genau.
Ja.
Auf jeden Fall habe ich da sofort die Bezirksmeisterschaft gewonnen und dann die Landesmeisterschaft. Und da bin ich eigentlich so zum Laufen gekommen.
Ja, und tatsächlich auch so dieses typische, habe gemerkt, kann ich gut, also investiere ich ein bisschen mehr ins Training und noch ein bisschen mehr ins Training und auf einmal bist du nicht nur Landesmeister, sondern Deutscher Meister, oder wie ging das weiter?
Ich glaube, das Entscheidende war, glaube ich, dass man fast immer gewonnen hat. Also ich war in der Jugend so gut, dass ich also praktisch bis zum Männerbereich also fast kein Rennen verloren habe. Und das hat mich natürlich immer angestachelt. Immer wenn du immer gewinnst.
Ja.
Und habe dann auch zu Hause selber trainiert und bin dann später nach Techte gegangen, zum Harald Norpott. Und da wurde es natürlich schon ein bisschen besser. Aber als Jugendlicher war es, glaube ich, immer das, diese Siege,
ja,
die mich dazu motiviert haben, weiterzumachen.
Aber tatsächlich erst mit 16 richtig angefangen. Also vorher nur Fußball gespielt, kein gezieltes Lauftraining, gar nichts.
Gar nicht.
Okay.
Deshalb haben wir auch später sehr wenig Gymnastik gemacht. Also wir haben uns am Baum gestellt, das Baum, Beine hoch und runter, und dann war das in Ordnung. Das war unsere Gymnastik. Wenn ich heute bei der Gymnastik bin, dann sagen die mir so, das ist ganz fehlerhaft, was ihr gemacht habt, war unmöglich.
Ja, ja.
Also unvorstellbar, dass ihr da überhaupt durchgekommen seid. Aber das
ja,
war so.
Ja, ja, also ganz, ganz viel von dem, wenn ich so ein bisschen die wissenschaftlichen Ansätze etwas, ja, ich sag mal, nicht so ganz so ernst nehme, wenn es zum Beispiel um Stretching geht oder ähnliches, liebe Leute, ne? Oder um Ernährung, wisst ihr ja, ne? Das halte ich alles für nicht so ganz entscheidend, dann liegt das eben auch daran, dass mich der Wolle da halt unheimlich geprägt hat, weil wir haben früher einfach auch in unserer Trainingsgruppe, die dann vom Wolle geleitet wurde, sehr, sehr wenig Gymnastik gemacht. Und wenn Wolle dann erzählt hat, ne, von dem, was war es, ein Süßwarenladen oder was, den dein Opa da hatte, ne? Ne, wenn er dann solche Geschichten erzählt hat, dann
abends,
musste ich halt
durch den Laden gegangen, Jerry Cotton, 2 Liter Cola geholt und 3 Schokoladen und dann ging's ins Bett.
Genau, dann weiß ich halt auch aber nicht, ne? Das
fällt wenn, einem dann wenn schwer, wir später, sich zu konzentrieren. Wenn wir später Achillessehnenprobleme hatten, dann ging es zu Masseur Deuser und der hat eine Stäbchenmassage wieder fertig gemacht. Dann ging es wieder weiter.
Stäbchenmassage, ja, können wir auch noch mal genauer gleich drauf eingehen, aber ganz schön fies. 16 Jahre mit dem Laufen angefangen und dann hast du gerade erzählt, bist du relativ zügig dann in Telgte gelandet. Also du bist hier in der Nähe, ne, also ne, Kattenfennel, alles so Münsteraner Umgebung, ja, zwischen. Ja.
In Oschwebern geboren und in Telgte dann 7 Kilometer entfernt haben wir da trainiert in Kladenbergen.
Genau, und das ist tatsächlich für alle, die das nicht ganz so einsortieren können, ne, also NRW, ja, und ich selber bin ja in Osnabrück aufgewachsen, das ist quasi dann so einmal über den Teutoburger Wald rüber, also auch nicht wirklich weit entfernt, so 25 Minuten mit dem Auto von hier, oder? Wie lange bist du gefahren zur Illushöhe?
Ja,
eine halbe Stunde.
Knappe halbe Stunde.
Genau, knappe halbe Stunde, also alles so eine Ecke und tatsächlich in der Zeit, als Wolle hier aktiv war, gab es hier so eine legendäre Laufgruppe, muss man auch sagen, rund um den Harald Norpott, ne? Sehne Norpott. Der war ja wirklich nun einer der Besten der Welt damals, muss man sagen, ne? Und ja, großes Vorbild für dich und Trainingskollege dann relativ zügig, ne?
Und dazu kamen dann auch richtig Spitzensportler wie Franz Josef Kemper, 800-Meter-Meister und Europameister.
Ja.
Also wir hatten so, ich denke mal so zwischen 10 und 12 Läufer, die alle 2,30 und schneller liefen über 1000 Meter.
Ja.
Das war eine unwahrscheinlich gute Trainingsgruppe.
Ja, ja, also tatsächlich eher Mittelstrecke bis Langstrecke. Marathon. Ja,
10.000 lief keiner, also 5.000 war die längste Strecke, die
genau.
Eine Trainingsgruppe lief.
Hast du dann ja auch noch gemacht, genau, ne? Aber eher so die doch etwas, sag ich mal, für einen Freizeitsportler vielleicht kürzeren Distanzen.
Ja.
Tatsächlich auch was mir, glaube ich, unglaublich gut getan hat, dass wir vielleicht auch durch deine Historie auch eher mit kürzeren Strecken dann angefangen haben. Also nicht zu früh zum Marathon gegangen.
Da muss ich einmal unterbrechen. Wenn ich über Jan spreche mit irgendwem, dann erzähle ich immer wieder, den einzigen Anteil, den ich habe bei der Europameisterschaft, ist, dass ich ihm ganz lange gesagt habe, kurze Strecken weiterlaufen, 800, 1500. Wenn Jan gesagt hat, ich will 3000, ich will 5000 laufen, dann gibt's nicht die kurzen Strecken. Schnell bleiben. Und ich glaube, das war der Spurt, der in die letzte Runde, wo ich gedacht habe, als er gewonnen hat, da hat er ein bisschen was mir zu verdanken.
Ja, und auch definitiv ganz, ganz viele andere deutsche Meistertitel. Denn Wolles Taktik war immer bei deutschen Meisterschaften oder überhaupt bei Meisterschaften, Jan, wenn du antrittst, dann richtig. Ja? Denk nicht drüber nach, ob es noch 400 Meter bis ins Ziel sind oder 500 oder 300. Denk nur noch an die letzten 10 Meter und da haust du alles rein. Und damit
überfallartig,
schockst du
die anderen, sag ich mir gesagt.
Genau, überfallartig die anderen schocken und damit irgendwie mental brechen.
Ja.
Aber dazu kommen wir auch später noch. Ich möchte noch ein bisschen auf quasi deine eigene Laufkarriere eingehen. Also, 16 Jahre angefangen, dann in der Trainingsgruppe vom Harald Norpott gelandet in Telgte. Sagst selber, ihr hattet richtig viele gute Leute. Ja. Harald Norpott, also ich habe die Erfolge auch nicht im Kopf. Was war der alles? Ich glaube, Vize-Weltmeister auf jeden Fall mal.
Europarekordler, Silbermedaillegewinner über 5000.
Bei einer Europameisterschaft oder bei den Spielen sogar auch?
Olympischen Spielen.
Olympische Spiele, ja. Also richtig.
Tokio.
Ja.
Also wir waren eine tolle Gruppe. Und Franz Josef Kemper, der war ja auch bekannter Läufer, auch mit Daniel Gühner.
Ja.
Also das war schon klasse. Wir mussten zum Beispiel für eine deutsche Meisterschaft, der 3x1000 Meter Staffel, da mussten wir, die Kemper und Norbert waren ja die gesetzten Leute, aber der dritte Mann, der musste ausgelaufen werden. Da haben wir die Halle in Dortmund angemietet und dann haben wir eine 1000 Meter Lauf. Harald ist 800 Meter vorher gelaufen und der erste, der ins Ziel war, der war der dritte Mann in der Staffel. Das war einfach so hart, aber herzlich.
Ja.
Und da lief ich, glaube ich, 2:23 oder sowas. Ja. Aber ohne offizielle Zeitnamen, sondern nur einfach gut in die Hand gestoppt und Wolle war dabei.
Genau.
Und dann liefen wir damals, 4 Wochen später auch bei den deutschen Meisterschaften, ja, das nannte sich inoffiziell ein Hallenweltrekord. Da liefen wir, glaube ich, 7:03 oder was, also 2:20er Schnitt.
2:20er Schnitt, also schnellste weltweit gelaufene 3x1000 Meter Staffel für Vereinsstaffeln.
So war das,
genau. Also kein offizieller Weltrekord, aber es gab keinen anderen Verein auf der Welt, der 3 so schnelle Leute hatte zu der Zeit, über diese 3x1000 in der Halle. Also total irre. Und könnt ihr euch vorstellen, liebe Leute, die jetzt zuhört, Wolle hat das nie so raushängen lassen, das war immer ganz witzig. Ich habe dann bei Wolle trainiert natürlich und fand das auch klasse, weil er einfach auch ein super Typ ist und die Leute einfach motivieren kann. Gerade auch so, wann bin ich bei dir aufgetaucht? Mit 14 oder sowas 14, vielleicht? 15, irgend sowas, so die etwas übermütigen Kids da, die hatte Wolle dann immer ganz gut im Griff. Hat nie was selber erzählt. Das mussten dann immer so die anderen Papas aus der Trainingsgruppe. Die mussten dann immer uns erzählen, wie toll der Wolle eigentlich früher war. Ne? Und erst so über die Jahre hat man dann das irgendwann kapiert, was da eigentlich so los war. Aber war schon ziemlich witzig. Und gerade diese Staffel, sowas hat mich natürlich früher auch sehr beeindruckt, zumal wir dann eben auch, ja, zumindest ab und zu auch in dieser Halle in Münster trainiert haben. Wurde dann zwar zwischendurch schon mal umgebaut, ich glaube, es war nicht mal die Originalhalle von euch, aber da mit 200 Meter überhöhten Kurven und so, war schon ein witziges Gefühl, dass man dann dachte so, jo, da hat der eigene Trainer auch schon seine Runden gedreht. Wenn du mit 16 erst angefangen hast mit der Rennerei, hast du noch ungefähr im Kopf, wann du wie viel trainiert hast und wie du das gesteigert hast? Weil
Ich hab zufällig jetzt vor 14 Tagen, 3 Wochen oben aufgeräumt, auf dem Taubenschlag, meine alten Kisten rausgekramt, habe ich noch Trainingsbücher gefunden. Also wir haben schon 4-5 Mal in der Woche trainiert, also mit 16, 17. Aber viel lange Sachen, also nicht Tempoarbeit, sondern lange Geschwindigkeit, 15 Kilometer im relativ hohen Tempo. Also und ganz wenig so 500er, sowas, sondern mehr so die längeren Sachen erst. Also vernünftig aufgebaut, wenn ich mal so will.
Okay.
Auf lange Sache.
Also nichts mit irgendwie ständig Spikes an und irgendwie ballern? Ja, mit
Spikes haben wir fast nie trainiert.
Ach.
Nein, wir haben im Kleinenberg immer nur mit Turnschuh trainiert.
Ja.
Und wir gingen mal vielleicht einmal in der Woche auf die Bahn, da war eine Aschenbahn in Techte, haben Spikes angezogen. Aber ich erinnere mich, also Training und Spikes tut wie nie.
Ah, okay.
Wir liefen aber dann zum Beispiel im Kleinenberg auch so eine ausgemessene Strecke, 500er, 20, 500, 80 Sekunden oder sowas. Also sowas liefen wir dann schon wohl.
Ja.
Also richtig flotte Sachen, aber alles in Turnschuhen.
Okay, abgefahren.
Ja.
Also diese Klartenberg-Runde, die hier immer mal wieder auftaucht, die habe ich mir auch mal angeschaut. Bin ich allerdings selber nicht nur joggen gewesen, glaube ich. Ist also so eine Runde so ein bisschen da durch den Wald mit zwischendurch auch noch irgendwelchen Sandstücken und so. Ich erinnere mich so schwach, hat es ordentlich in sich. Und da hat eben dann die Gruppe darüber geprügelt. War das aus deiner Sicht auch so mit der entscheidende Faktor für deine sportlichen Erfolge, dass du diese starke Trainingsgruppe dann relativ schnell hattest? Und wie alt warst du, als du da dann gelandet bist? Warst du dann 18? Oder?
Also ich glaube, ich hätte alleine das nie geschafft. Also die Trainingsgruppe hat mich einfach zusammengehalten. Ich fuhr morgens um 10 Uhr zum Training und dann mittags um 3 nochmal wieder. Und wenn ich die nicht gehabt hätte, ich glaube alleine, das habe ich später ja auch gesehen, als ich Schluss gemacht habe im Laufen. Als ich allein da stand, da war der Dampf raus. Also das war wirklich die Gruppe, die einen zusammengehalten hat.
Ja.
Das ist einfach motivierend, wenn da jedes Mal, wenn du ankommst, irgendeiner steht da immer. Wenn du bei 10 Leuten sind, 3, 4 immer da. Und dann brauchst du nie alleine trainieren. Ne?
Ja.
Du hast dein Programm, aber du kannst runter durchziehen. Aber vorher ein bisschen Fußball spielen im Wald, ein bisschen unterhalten, ein bisschen laufen, ein bisschen was machen. Also das war schon wichtig, die Geselligkeit.
Ja. Was hast du dann damals parallel gemacht zum Leistungssport? Also später hast du ja dann auch Sport studiert, aber während der Zeit, so mit 16, 18, warst du noch in der Schule, hast
du eine Ausbildung gemacht? Erst habe ich Schule, Laurentianum in Techt, in Warendorf. Und dann habe ich eine Ausbildung bei meinen Eltern gemacht, in Bäckerei. Also eine Lehre als Bäcker, nicht als kaufmännische Lehre habe ich gemacht. Weil ich die gebrauchte fürs Abschluss in Köln.
Okay.
Für das Studium.
Das Studium, okay.
Ja.
Aber hast du da auch wirklich was gemacht oder war das eher so ein bisschen?
Nee, da war nichts.
Okay.
Als ich die Prüfung machen musste, hat man mich gefragt, was eine Banane ist. Da konnte ich gar nicht beim Obststand entscheiden. Habe ich, glaube ich, auf eine Apfelsine gezeigt. Aber ich habe die Prüfung trotzdem bestanden.
Also Prioritäten klar gesetzt, kann man sagen. Ja, ich meine, wie du selber sagst, ja. Ne? Also dann hast du ja auch echt viel trainiert zu der Zeit, ne? Morgens 10 Uhr, nachmittags 15 Uhr.
Und wir fuhren dann mit dem, dann, 2018 hatte ich dann Opel GT mir gekauft, so eine Rakete. Da bin ich einmal zum Training gefahren, da war ich ein bisschen später nicht, die warten alle auf mich. Da war vor mir so ein LKW und dann kam ich so mit 160 oder 70 an der Landstraße da vorbei und da wich der auf einmal nach links aus und da sagte auch mal krrrr, da hat er mir die ganze Seite aufgerissen. Aber ich bin dadurch die hohe Geschwindigkeit, ist nichts passiert. Mein Auto war zwar voll im Eimer, aber ich bin heile durchgekommen und war fast noch pünktlich beim Training. Ganz viel Glück gehabt, ja.
Haben die anderen aber dumm geguckt, oder? Als du mit der Karre da ankamst.
Aufgeschlitzt die ganze Zeit.
Zu Schande, ne?
Ja, aber viel Glück gehabt, muss ich auch sagen.
Ja, waren wirklich auch noch andere Zeiten damals, ne? Also da hat man, glaube ich, sehr viel Unfug getrieben, wo man heute sagen würde, um Gottes Willen, ne? Ja. Also ich denke jedes Mal nur, wenn wir die Kindersitze ins Auto packen, okay, ich bin früher bei meinen Eltern auch noch im Kofferraum mitgefahren, wenn Kindergeburtstag war, ne?
Unvorstellbar heutzutage.
Und man, genau, zum Schwimmbad gefahren ist mit 10 Mann in einem Kombi. Also hat echt ein bisschen wilder alles.
Naja, aber wir haben also die Trainingsprogramme immer abgestimmt, wer wo trainiert hat. Und Harald hatte so ein bisschen die Hand drüber und hat gesagt, das würde ich machen heute. Und sagt, aber so richtige Trainingsbücher, so ein Programm für den ganzen Monat gab es nicht. Wir entschieden uns praktisch, an Ort und Stelle, wenn man so will. Was hast du gestern gemacht, wie hast du dich gefühlt? Ja. Ich war gestern gut drauf, ich habe die 3x1000 gelaufen oder die 20x500 vielleicht oder die lange Strecke. Und da hat man dann gesagt, komm, dann machst du heute mal das und das. Also da gab es also langfristig keine Planung. Und dann wurde auch überlegt, welche Wettkämpfe stehen an, wie lange machst du Pause, wie viele Tage brauchst du Erholung. Ja. Also da gab es schriftlich, gab es also eigentlich gar nichts. Wir waren das alles mündlich.
Ja. Und ganz viel dann einfach aus dem Bauch heraus. Wirklich so ganz gucken, genau, was passiert. Hast du denn für dich selber zumindest aufgeschrieben, wann du was gemacht hast?
Das habe ich gemacht.
Okay.
Ja. Aber so ein Trainingsbücher habe ich heute noch.
Ja. Und hast du da auch selber mal reingeguckt und dann dein Training auch ein bisschen angepasst? Oder war das auch nur so ein bisschen, weil wie man das heute halt auch macht, ich finde es ja selber cool, wenn da drin steht, okay, du hast jetzt diese Woche 5-mal trainiert, dann bin ich stolz auf mich.
Ja, Ende des Jahres habe ich mal reingeguckt, aber sonst, also das hat mich nicht interessiert. Also, ja. Ende des Jahres wurde aufgeschrieben, 6-mal deutscher Meister, 2-mal Hallenmeister, das und das. Die Titel wurden hintergeschrieben.
Bestzeit
das
dazu.
Bestzeit dazu, wir haben mich verbessert vom Jahr davor. Und das war es eigentlich auch schon, da wurde das Ding dann weggelegt und fertig. Ja. Aber interessant ist es jetzt nach 50 Jahren mal wieder rauszukramen, um zu sehen, wie die Steigerung war.
Ja.
Oder zum Beispiel habe ich mich einmal über 3000 Meter in der Halle, da hatte ich eine Zeit vorher vor dem deutschen Meister, 8,40. Ja. Und da sagte Harald mir, wenn du jede Flasche, du kriegst eine Flasche Sekt für jede Sekunde, die du dieses Jahr schneller läufst.
Ja.
Dann lief ich 8,09. Da musst du ja 30 Flaschen Sekt spendieren. So einen Sprung habe ich da gemacht. Also, das war schon Wahnsinn. Also, sowas gab es natürlich dann auch. Ne?
Cool. Hat er nur geguckt, dein Coach.
Ja, das war schon sehr interessant. Achso, da kann ich nochmal erzählen. Dann hinterher waren wir ja wirklich führend, Harald und ich, also in Deutschland.
Mhm. Ja.
Wir haben ja die Olympiade und so weiter, sind wir gewesen. Und da wurde ein Länderkampf ausgerufen. Und ich hatte eine Matte, die war mir bis zum Hintern bald, also richtig lange Haare.
Ja.
Und da sollte ich mit nach Russland fahren, zu Leningrad, zum Sportfest, zum Länderkampf. Da habe ich gesagt, ich fahre nicht mit. Warum nicht? Ja, ich habe die langen Haare. Mit den langen Haaren kannst du nicht mitfahren, ist das vom DLV. So trittst du da nicht auf.
Ja.
Ja, ich sage, dann bleibe ich zu Hause. Ja, bin ich zu Hause, bin mit dem Länderkampf verzichtet, habe meine Haare behalten.
Das heißt, du durftest nicht in der Nationalmannschaft starten, weil deine... Und du warst nicht bei der Bundeswehr oder sonst was, dass es damit was zu tun gehabt hätte? Es war wirklich ganz normal die Nationalmannschaft.
So, das Aussehen, das passt dann nicht. Und dann fährst du nicht mit, dann bleib ich zu Hause, ist auch egal.
Und dann bist du aus dem Kader geflogen und alles?
Nö, das dir, ging ja noch nicht. Meine Leistung war ja da.
War da,
also den Länderkampf haben sie einen anderen mitgenommen, ich nicht. Pech gehabt. Oder viel Glück gehabt.
Ja.
Aber ich war gar nicht so böse drum. Man konnte gar nicht Wochenende bei meinen geliebten Tauben bleiben. Ich war ja ein Brieftaubenliebhaber.
Ja.
Und ich habe wohl mehrere Länderkämpfe abgesagt, wenn ich zu den Tauben wieder kam am Wochenende. Und mit den langen Haaren, das hat mich gar nicht gestört. War ich gar nicht so stark drauf. Ich war auch nicht so ein Typ, der gerne gereist ist.
Ja, ja.
Also, das war also nicht so wichtig. Also, die Länderkämpfe, die haben mich gar nicht so interessiert.
Ja, also alles lieber hier irgendwie schön in der Nähe, auch jetzt sehr heimatverbunden, immer noch.
Genau. Ein Höhepunkt muss ich vielleicht noch mal erzählen. 1970 waren die Europameisterschaften der Junioren in Paris. Also sind die 3000 Meter gelaufen, die Vorlauf habe ich gewonnen oder Zweiter war ich. Und im Endlauf war...
3000 Meter? Ach, bei den Junioren?
Bei den Junioren. Europameisterschaft Junioren.
Okay.
Und auf der Zielgeraden lag vor mir noch ein Läufer, Mignon hieß der, aus Belgien.
Mhm.
Und ich habe ihn überholt und dann kam er wieder, griff auch wieder an. Und dann sind wir von der Bahn 1 auf die Bahn 3 ausgewichen. Im Ziel war ich vorne. Aber man hat also dann gesagt, du hast ihn abgedrängt.
Ja.
Und da wurde disqualifiziert. Da war ich Europameister, aber eine Stunde später war es vorbei.
Raus.
Raus. Aber, ja. Ja. Das war natürlich so eine sehr große Enttäuschung damals.
Ja.
Also es war so sportlich so mit das Enttäuschendste, weil ich da also gewonnen hatte, Europameister zu werden. Jan, das sagt dir ja was, ne?
Ja, klar, das ist schon was Feines. Ja. Aber so komische Disqualifikationen, das kommt ja auch mal immer wieder vor. Vor allem,
ja, sagt dir
also,
was.
Genau, da hatten wir auch so ein paar Geschichten. Ich erinnere mich an die deutschen Hallenmeisterschaften, Jugendhallenmeisterschaften, glaube ich noch, Betreten der Innenbahn oder was wir da Schönes hatten damals, wo du dann noch Protest eingelegt hast. Also habe ich hier, glaube ich, auch schon mal ein paar Mal erzählt. Pleiten, Pech und Pannen unter Läufern. Die Linie, also die Innenlinie quasi, ne, beim Sportplatz, die gehört nicht zur Wettkampfstrecke. Das heißt, liebe Leute, wenn ihr auf der Bahn mal einen Wettkampf laufen solltet, bleibt ja auf dieser Bahn und tretet nicht auf die weiße Linie in. Denn dafür könnt ihr disqualifiziert werden. Wusste ich damals auch nicht als, weiß nicht, 17-Jähriger oder so, wann war das damals? 17. Genau, ne, wusste ich damals auch nicht. Hab's auch nicht gesehen, ja, aber bin halt irgendwie mehrfach, gab's Videobeweis leider, auf diese Linie getapst. Und dadurch bin ich dann rausgeflogen im Vorlauf. Woll hat dann noch Protest eingelegt, damals als mein Jugendtrainer eben, aber half alles nichts. Ich war raus. War doof.
War wirklich sehr doof.
Ja, und da war echt, die Form war echt gut da, ne? Also in dem Jahr war nicht schlecht. Naja, okay, aber da haben sie dich da also rausgecasht.
Und die medizinische Betreuung, die wir gerade mal drauf hatten, die können wir vielleicht nochmal erzählen.
Yeah.
Ich vergesse nie, wie ich Schmerzen an Zähnen hatte. Und dann sagte der Horst Blattgerste, der DLV-Trainer, sagte, wir fahren nach München zur Sportklinik. Und dann sind wir zur Sportklinik gefahren, haben dem gesagt, da sind 7 oder 8 Zähne, die können wir gar nicht reparieren, das dauert zu lange. Da sind Entzündungsherde drin. Kurz, zack, 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 innerhalb von einer halben Stunde hatte ich 8 Zähne weniger. Da wurde ein kurzer Prozess gemacht. Unvorstellbar heute, aber so war das damals. Raus damit.
Ja, die haben gesagt, das also dauert zu lange, die zu reparieren, vor allem wegen des Trainings. Ne?
Ja,
also
genau,
nicht, weil Training, man es nicht hätte machen können.
Das ist eine Entzündung in dem Körper, das ist ganz schlimm fürs Training.
Ja.
Dann liegen mal wieder Meisterschaften an und was weiß ich was. Nee, raus damit.
Zack,
7 Stück weg.
Haben sie dich gefragt oder denkt man euch drüber nach als junger Athlet?
Ja, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Die haben schon Mauze aufgemacht und es wäre vorbei.
Die werden schon wissen, was sie tun. Ja.
War einfach so, war ganz schlimm.
Ja, wie alt warst du dann? Da warst du 22 oder was?
Ja, nee, ich habe ja schon mit 21 Schluss gemacht mit weißem Sport und mit 23.
Okay. Ja.
1974 bin ich noch deutscher Hallenmeister geworden. Da bin ich da, das war ein tolles Rennen. Da bin ich gestürzt. Da war ich Favorit. Norbert hatte aufgehört und ich war Favorit über 3000 Meter.
Ja.
Und mitten so nach 1000 Metern, da stürzte ich und fiel hin. Und dann war ich so erlöst. Ich denke, Gott sei Dank, du bist der große Favorit, der liegt auf der Nase. Du brauchst nicht weiterlaufen.
Ja.
Und da hatte ich so viel Glück, Harald, der war mitgekommen und stand direkt daneben, wo ich fiel und schrie mich an. Los, hinterher, die holst du noch ein. Dann bin ich hoch hinterher gelaufen und dann wurde ich tatsächlich noch Meister. Das war in einer guten Zeit, nicht 3:08:15 oder sowas. Und da bin ich nochmal deutscher Meister gewesen. Und dann habe ich noch die Crossmeisterschaften gewonnen.
Ja.
Und dann bin ich einmal 5000 Meter in Warendorf gelaufen und 13:59, so als Testlauf. Und dann kriegte ich Schmerzen in der Achillessehne.
Ja, genau.
Und im Knie. Ja. Und dann bin ich am Knie operiert worden und dann bin ich nicht wieder fit geworden.
Ja.
Und dann bin ich bei den deutschen Meisterschaften im Juli 1974 nicht mehr angetreten, weil ich also nicht fit war.
Mhm.
Und dann kriegte ich 4 Wochen später vom DLV Nachricht, Kader gestrichen.
Zack.
Ja. Sporthilfe gestrichen und da habe ich die Schnauze voll gehabt.
Ja.
Habe ihn nach Kattenferne gezogen, habe den Kotten hier umgebaut, habe erstmal Zigarettchen geraucht, Schnäpschen getrunken, Bierchen getrunken, alles, was ich vorher nie gemacht hatte. Und dann war der Leistungssport ganz schnell abgehakt.
Ende im Gelände, Todo. Also,
ohne abzutrainieren, ohne alles, einfach ganz anderes Leben geführt.
Ja. Von heute auf morgen. Wollen wir noch nicht drüber reden, machen wir gleich noch.
Ja.
Nur auch da als Hintergrund schon mal, liebe Leute. Also der Wolle, ne, der mir jetzt hier gegenüber sitzt, war ja quasi mein Jugendtrainer, der mich dann nahtlos übergeben hat als Coach an den Tono Kirschbaum, bei dem ich dann quasi bis zum Ende meiner leistungssportlichen Karriere dann unterwegs war in Wattenscheid. Und die haben damals tatsächlich zumindest eine kurze Zeit gemeinsam in der gleichen Trainingsgruppe trainiert. Tono so als der Kleine, der quasi verglichen mit Wolle eben so gar nichts drauf hatte. Aber schweißt er natürlich trotzdem zusammen und dadurch wusste Wolle eben, lieber Jan, wenn du mal irgendwie weitermachen willst mit Leistungssport, dann bist du bei dem Tono auf jeden Fall gut aufgehoben, das ist ein netter Typ, der hat eine gute Gruppe, mach das mal. Und jedes Mal, wenn ich also dem Tono, also meinem damaligen oder Schlusstrainer dann quasi, wenn ich dem dann erzähle, ich habe den Wolle besucht, sagt er jedes Mal so, ja, Wolle hat viel zu früh aufgehört. Das höre ich jedes Mal wieder. Nee. Muss ich nur lachen. Ja, ja, total.
Von ihm, ne?
Ja klar, da wird 10 Mal schon erzählt. Jetzt auch gerade wieder. Ich soll ihn jetzt auch wieder grüßen übrigens.
Hab ich noch nie von ihm gehört.
Vor 4 Wochen haben wir uns, glaube ich, hier nochmal getroffen. Dann hatte ich mit Tono nochmal telefoniert jetzt. Und dann meinte er auch wieder, nee, Wolle, der hat zu früh aufgehört. So, ja, ich weiß, Wolle. Ich weiß, Tono.
Wäre für mich auch gar nicht mehr in Frage gekommen. Also dann 74, als ich da raus war aus dem Laufen, Wenn ich ein anderes, die Trainingsgruppe war nicht mehr da. Ich hätte ich habe Angebote von anderen Vereinen gehabt, aber ich war einfach bodenständig. Also ich wäre nie weggegangen aus Techt oder aus Weimar. Ja. Kam für mich nicht in Frage. Ja. Also da habe ich dann gesagt, mach Schluss.
Ja, das ist witzig.
Und ich glaube auch, wenn ich das heute so nach 50 Jahren betrachte, ich glaube auch nicht, dass ich mich unbedingt noch verbessert hätte. Ich hatte ja die 13:41, bin ich ja gelaufen, ob ich wirklich schneller geworden wäre nochmal, ich weiß es nicht. Ich würde mal fast sagen, es war gut. Aber ist ja alles...
Genau, ne, weißt du nie, mit anderen Trainingsmethoden, andere Trainingsgruppe, also das ist immer so, dass man nachher nie weiß, wo die Reise noch hingegangen wäre, ne? Und auch abgesehen vom Sportlichen weißt du ja auch nicht, ne, ob du da nun mal noch ein paar Sekunden schneller läufst, ob du dann damit eine große Meisterschaft gewinnst oder nicht, ist wieder eine ganz andere Frage, ob einen dann das nun für den Rest des Lebens glücklicher gemacht hätte, weiß man nicht, ne, ob du zum Beispiel dann Trainer geworden wärst und mich trainiert hättest. Ne? Also ich finde das alles gut, wie du es so gemacht hast. Ganz hervorragend.
Aber ich hätte an der Stelle nochmal sagen. Also menschlich hätte ich das nicht geschafft. Ich hätte nicht anders leben können. Also ich habe zum Beispiel, als ich in Köln studiert habe, habe ich erstmal eine Bude genommen für ein Semester und dann bin ich jeden Tag fast nach Hause gefahren von Köln bis aus Biermann. Ja. 150 Kilometer. Ja. Weil ich zu Hause sein wollte, bei meinen Eltern, bei meinen Geschwistern, bei meinen Tauben, bei meinen Freunden. Und da wäre ich also in einem Verein, was ich Angebote hatte, ich weiß nicht, aus Bonn und ich weiß nicht, wo die alle herkamen, da wäre ich nicht glücklich geworden, glaube ich.
Ja, gibt es so Typen, ne? Also manche, für die ist das kein Problem. Heutzutage, ich sag mal, ein Vereinswechsel wegen des Sports und auch weiter weg, ist eigentlich selbstverständlich. Ne? Gibt genug Leute, die gehen dann irgendwie, ja, mittlerweile wandern tatsächlich manche nach Kenia aus und packen dann ihren Lebensmittelpunkt nach Kenia, wo ich auch sagen würde, wäre für mich definitiv zu weit weg und zu sehr eine andere Kultur. Aber klar, wenn man so mega heimatverbunden ist wie du, dann funktioniert das halt nicht. Aber es war natürlich auch so, dass du, wie du ja schon selber sagst, natürlich auch ein bisschen verwöhnt warst, glaube ich. Ne? Also wenn du mit 16 anfängst und quasi ohne richtiges Training schon alles in Grund und Boden rennst, so regional und dann eben auch national, ist dann halt auch schwierig, ne? Dann zu sagen, wo geht die Reise jetzt noch hin? Also international hätte man sicherlich, denke ich, noch ein bisschen mehr rausholen können. Aber ob das dann funktioniert, das ist halt nochmal ein anderer Schritt. Aber lass uns nochmal ein bisschen so bei dieser Trainingsgruppe auch bleiben, was ihr dann damals so gemacht habt. Weißt du noch, was ihr zum Beispiel auch so für Wochenumfänge oder sowas, was ihr so trainiert habt? Oder war das auch sehr schwankend? Weil ihr wart ja eher, wie gesagt, Mittelstrecke bis 5000 Meter dann bei den Spielen. Aber waren es eher 100 Wochenkilometer oder eher 200? Ja, ich würde mal sagen,
zwischen 90 und 130 Kilometer sind wir so gelaufen jede Woche.
Ja.
Aber da waren viele Sachen bei, wo wir auch dann zur Entspannung einfach gesagt haben, wir machen Fangenspielen. Dann lief einer weg. Und im Schnee oder sonst Spuren suchen, also irgendwo waren wir 2-3 Stunden unterwegs, wo wir also gar keine Belastung hatten, also keine Rundenzeiten hatten, sondern einfach nur gesucht haben, wo der andere war und so Spiele oder Laufspiele, also wo das locker war. Also wir haben uns also dann irgendwie zwar beim Training sehr anstrengen müssen, aber doch Entspannung war immer in der Gruppe, durch die Gruppe war immer eine Entspannung da.
Ja.
Das war so. Also war 90, 120, 130 Kilometer sind wir wohl gelaufen.
Ja. Okay. Und wenn man jetzt einfach mal an ganz normalen Dauerlauf denkt, also die meisten Leute, die jetzt hier, sage ich mal, uns auch zuhören, sind ja eher ambitionierte Freizeitsportlerinnen und Sportler. Ne? Das heißt, 5000 Meter in 13:40, ne? Das ist für uns natürlich eine Hausnummer und da weiß man, wo man ist. Aber die meisten Leute gehen ja doch eher, sage ich mal, ihren Dauerlauf machen und laufen vielleicht noch mal 10 Kilometer Lauf irgendwo mit. Deswegen so als Vergleich, wenn ihr einfach nur einen Dauerlauf gemacht habt, klar, es gab kein GPS und die Strecken waren wahrscheinlich auch nur sehr, sag mal, rudimentär abgemessen.
Ja.
Aber so habt ihr eher 4 Minuten Dauerlauf gemacht oder eher 3:30 oder 4:30? Kannst du das ungefähr sagen? Also ich sag mal, ein normaler Dauerlauf, wo man sich auch unterhalten konnte?
Also die Kladenberg-Runde, das war so eine Runde, die ging durch den Kladenberg ganz durch, die war 5,6 Kilometer.
Ja.
Und wenn wir lang gemacht haben, haben wir die 3-mal gemacht.
Ja.
Das waren also dann 16 Kilometer. So ein 45er, also 45 Minuten, 46 Minuten sind wir die abgerannt.
Das war dann kein Dauerlauf, das war dann Tempotraining.
Das war flott.
Ja.
Oder 10 Kilometer eingelaufen und dann 10-mal eine 1000 Meter Runde, die war 1050 lang.
Das ist ja fast ein Dreier Schnitt.
Ja.
Warte mal.
Nee, Dreier nicht.
45? Warte mal. Na klar, wenn es über 15 Kilometer waren.
Ja. 15 Kilometer und 46, 47, 3,20 oder 3,10er Schnitt, ja.
Nee, das passt ja nicht. Bei 15, ja doch, okay, wenn es dann 46, 47 Minuten sind, ja. Aber also, 15 Kilometer, ja. Also 15 mal 3 sind 45. Ja. Das heißt, wenn er 45, dann ist er 3er Schnitt gerannt da. Ja,
also das war so das Beste. Weil ich es mir die Tage zufällig gesehen habe im Trainingsbuch, habe ich gesehen, dass also 45, 50, 46, 47 Minuten.
Okay.
Und dann stand dann drunter, heute lief es besonders gut, 46, 50 oder 46, ja. 30. Also 3er, 3,10er Schnitt rannten wir da schon.
Ja.
Ja, das machten wir schon.
Okay.
Oder 500 Meter, was ist 500 Meter in 80 Sekunden, was ist das für ein Schnitt?
Ja, warte mal, 90 sind 3 Minuten, das heißt, ja, bis bei 2,40 dann.
Ja, da liefen wir auch 20 Stück von. Okay. Hoch, Berg hoch ging das ein bisschen leicht und dann oben eine Minute Pause, dann wieder runter und davon ja, 20 Stück.
Ja, zack.
Also hart trainiert haben wir schon, also ja. Das war, also die Belastung war schon da, aber
ja.
Irgendwann muss das ja herkommen, wenn du ohne Spikes trainierst und Tempo los.
Ja.
Wenn auf Mal auf der Bahn dann 2,40 laufen muss oder 2,30.
Ja.
Damit rannten wir ja, wie gesagt, 2,25er Schnitt, ne? Über 1000 genau. Meter in die Schnitt.
In der Staffel. Staffel. Ja. Aber einen normalen Dauerlauf, Grundlagentraining müsst ihr doch auch gemacht haben, oder? Laufen ohne zu schnaufen, mal joggen gehen. Oder habt ihr einfach immer auf dem Gaspedal gestanden?
Nein, das haben wir nicht, aber. Also ich könnte mich gar nicht mehr so daran erinnern, ob wir da so viel lockere Sachen gemacht haben. Also es war immer irgendwie, irgendwie ging das immer zur Sache. Oder eben total extrem, weil wir gesagt haben, wir machen heute gar nichts und laufen nur ein bisschen Fangen spielen oder sonst was.
Ja.
Aber so 4 oder 5 Minuten Schnitt, so Spielereienlauf haben wir gar nicht gemacht.
Okay.
Wenn dann jetzt ein bisschen mehr zur Sache.
Okay, krass. Ja, Junge, vielleicht muss ich selber noch mal deine Trainingstagebücher gucken. Das,
ja, ich hätte schade, wenn ich besser vorbereitet gewesen wäre. Dieses Jahr heute ein bisschen überraschend gekommen. Wenn ich die Trainingsbücher rausgeholt, dann hätte ich nochmal die neuen Zeiten sagen können.
Kommt doch nicht im Detail drauf an, am liebsten sind mir auch die Geschichten über deine langen Haare.
Und über die verlorenen Zähne.
Mhm. Genau, was kannst du da noch für uns auspacken, Wolle?
Also, ne? Also ich hatte mit 12 Jahren, war ich bei einem Taubenzüchter zu Gast und habe erstmal gesehen, dass das ein tolles Hobby war. Da habe ich mit meinem Papa gesagt, wir müssen einen Taubenschlag bauen. Und dann bin ich mit 12 oder 13 Jahren angefangen, Brieftauben zu züchten und auch zu schicken. Und als dann die Länderkämpfe waren, dann war es natürlich immer scheiße. Da musste ich am Wochenende weg und dann kamen gerade die Tauben wieder. Und da habe ich also mehrere Male, ich glaube in England Länderkampf, habe ich abgesagt, weil dann dort war dann ein Flug war, das war der Endflug. Und ich war bei der Meisterschaft ganz, ganz vorne. Und da wollte ich natürlich auch bei meinen Tauben empfangen. Und da habe ich den Länderkampf leider abgesagt wegen Grippe oder Husten oder was weiß ich, was ich gesagt habe. Und habe meine Tauben geguckt. Und später habe ich ja dann sogar noch mal, als im Alter, habe ich dann sogar noch ein Buch geschrieben über die Brieftauben. Es war sehr schön. Also das Hobby war einfach klasse.
Ja. Aber hat da nicht dann auch zum Beispiel, keine Ahnung, der Harald Norbert dann mit dir gemotzt oder irgendwer anders aus der Trainingsgruppe? Weil die müssen sich ja einen Kopf gepackt haben, wenn du da ein großes, wichtiges Rennen absagst, weil du auf deine Tauben wartest.
Wir waren so gut mit alle befreundet, dass wir das akzeptiert haben. Dass wir dann gesagt haben, wenn der Wolle dann meint und wenn er nicht mit will oder nicht mit keine Lust, wenn der andere wichtiger ist,
okay.
Ist in Ordnung.
Ja. Dann hat er seine Macken, dann ist das so.
Ja, dann ist das so.
Okay.
Das war schon eine schöne Zeit. Und dann habe ich über bis 40 Jahre Brieftauben gehabt.
Ja.
Und dann habe ich hier in Kattenfinde nochmal einen großen Taubenschlag aufgebaut. Das muss ich ganz kurz ihm erzählen. Man kann mit dem Hobby auch ganz schnell Schluss machen. Ich habe dann irgendwann, bin ich nachts wach geworden und gesagt, du hast jetzt 40 Jahre Tauben. Mach Schluss.
Ja.
Und dann habe ich meiner Frau gesagt, Peter, ich höre auf mit meinem Brieftauben. Da sagte sie, das kann nicht wahr sein, glaube ich nichts von. Und eine Woche später habe ich gesagt, ich mach Schluss. Und ein Jahr später habe ich alle verkauft und den Taubenschlag abgebaut und das Hobby beendet. Und auch nie irgendwie, wo ich gesagt habe, ich war traurig. Es war so ein Abschluss.
Ja.
War gut, war eine schöne Zeit. Die Taubenzüchter haben es alle nicht verstanden.
Ja, aber genau wie bei deiner Rennerei auch. Genau. Ne? Von heute auf morgen auch
man muss irgendwo mal gesagt, einen Strick ziehen.
Ja.
Nur nicht bei der Ehepartnerin.
Dann
sollte man lange behalten. Da habe ich ganz viel Glück übrigens. Da habe ich ganz viel Glück. Ich bin jetzt fast 50 Jahre verheiratet und vertragen uns immer noch richtig gut.
Ja, Peti ist gerade unterwegs, liebe Leute, deswegen. Ne,
kann ich das gut sagen, sonst hätte ich sie vielleicht eingegriffen.
Genau, dann gäbe es hier Ärger. Peti ist gerade mit dem Hund unterwegs. Ne? Also Bella, falls hier gerade noch jemand, gleich noch jemand auftaucht und hier irgendwie bellt oder sowas, ne, dann
ist das nicht meine Frau.
Genau, dann ist das Bella, die mich ja heute auch schon sehr, sehr begeistert begrüßt hat. Und die ist wahrscheinlich dann gleich auch nicht zu bändigen, wenn die von ihrem Spaziergang wiederkommt. Ja, aber deine Frau muss ja auch irgendwie einiges mitmachen, ne? Weil ich meine, hatte ich kennengelernt, da hast du gerade so mit dem Leistungssport so die letzten Phasen da mitgemacht. Und ja,
73 habe ich sie kennengelernt und 74 habe ich aufgehört. Also da
genau. Und das ist
hat
ja auch
ein bisschen was genossen von dem Mitfahren und zu Meisterschaften und so weiter, hat sie ein bisschen was mitbekommen.
Ja, aber danach sag ich mal, war das ja wahrscheinlich auch eine ziemlich extreme Phase, ne? Wenn du so von einem Extrem trainieren, Wettkämpfe, bam, 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 immer unter Strom, dann direkt in die nächste Phase rüberspringst, du hast es gerade erzählt, hast angefangen mit irgendwie schön Zigarettchen rauchen und ab und zu mal einen Schnaps trinken, ne? Wie man das so auf dem Lande dann macht.
Ja, aber das war so ein bisschen so, wenn ich mit dem Laufen aufgehört habe, 74, bin ich mit meiner Frau zusammen oder mit meiner damaligen Freundin noch mit einer Ente durch die Gegend gefahren und gesagt, wir wollen nicht in eine Siedlung ziehen, wir wollen irgendwo was aufs Land.
Ja.
Und dann sind wir hier vorbeigekommen, da haben wir den Bauern gefragt, wollen sie diesen Kotten nicht abgeben?
Ja.
Da dachte er, ja gut, wenn ihr wollt, dann könnt ihr den kaufen. Und dann haben wir den gekauft. Und da haben wir natürlich alle Kraft und Zeit investiert, um den Kotten umzubauen. Freunde waren hier. Die haben, glaube ich, 25, 30 Leute haben mir geholfen. Ja. Da musste ich 10, 15 Jahre später noch wieder hin, haben die mich angerufen. Hör mal zu, jetzt bin ich am Bauen, du kannst mir Dachpfannen helfen zu tragen. Und was weiß ich, da muss ich dann auch dahin, muss ich da helfen.
Ja.
War natürlich Hand in Hand. Ja. Und da bin ich so vom Sport ganz abgekommen.
Ja.
Was dann öfter noch war, war, ich habe ja noch bis 16 Jahre Fußball gespielt und war auch sehr talentiert. Ich hatte einen linken Fuß zwar nur, aber blitzschnell. Ich konnte so 11,5, 11,4, 500 laufen.
Ja.
Und da hatte ich ein Angebot von Preußen Münster für den Junioren. Und dann habe ich mich das Laufen entschieden, sonst hätte ich vielleicht Fußball gespielt.
Ja.
Aber dadurch, dass ich gut Fußball spielen könnte, riefen die Vereine immer noch an, als ich fertig war mit dem Laufen. Ach, kannst du nicht mal kommen? Ich weiß das noch. Und die erst getächtet, die waren in der Landesliga.
Ja.
Und die suchten immer nach einem Außenstürmer und haben gesagt, komm doch mal, Wolle, trainieren doch mal bei uns. Ich sage, trainieren auf keinen Fall.
Ja.
Ich sage, wenn ich kommen soll, dann komme ich mal auf Sonntags und spiele mit.
Ja.
Da haben sie mir 100 D-Mark angeboten. Da habe ich 100 D-Mark gekriegt für ein Spiel. Und dann bin ich dahin wieder hingefahren, habe mitgespielt. Und Harald im Mittelfeld.
Und der hat auch gespielt.
Ja, da habe ich mitgespielt. Der war sogar Trainer, meinte ich, der Fußballtrainer. Der hat die Lizenz gemacht, die B-Lizenz.
Okay.
Und dann hat er da Trainer gemacht und dann haben wir da nochmal Fußball gespielt.
Ja.
Aber das war dann in der, da habe ich auch Schluss gemacht. Also das
war
auch interessant.
Ja. Warum hat der Halt aufgehört, Halt Norbert? Der hatte auch wegen Verletzungen dann aufgehört damals?
Der war alt.
Ja, okay.
Also reichte, sagen wir mal. Er erst 74, erst 32, 33 war er mittlerweile dann.
Okay, war gut. Habe ich noch ein bisschen länger ausgehalten. Ja, fand mich noch sehr jung.
Gibt noch einige, die ein bisschen länger aussahen.
Genau. Okay, also dann tatsächlich vom Laufen so als Leistungssport total weg. Und wie bist du auf die Idee gekommen, dann dich als Trainer zu engagieren? Denn also ich habe ja festgestellt, habe das jetzt auch ein bisschen länger gemacht als du, aber ich habe ja früher mal gesagt, okay, wenn ich mal mit Leistungssport aufhöre, möchte ich nicht Trainer sein, weil ich dann auch irgendwie mal vernünftig ein Wochenende zu Hause haben will und Ähnliches. Hat jetzt bei mir auch nicht geklappt, ne? Weil nach wie vor mache ich ja meine Vorträge am Wochenende oder gehe zu irgendwelchen Lauf-Events, um da den Startschuss zu geben. Aber bei dir war das ja genauso, ne? Als du dann irgendwann Trainer warst, bist du mit uns halt durch die Weltgeschichte gejuckelt.
Ja, ich bin ja staatlich geprüfter Sportlehrer.
Ja.
Und da bin ich erst im Schuldienst gewesen. Und damals stellte man den Schuldienst noch nicht mit dem staatlich geprüften Sportlehrer ein, sondern ich bekam nur Verträge für 1 oder 2 Jahre.
Ja.
Und dann kriegte ich ein Angebot von der Schule, die weiter weg war. Und da habe ich mir überlegt, was machst du jetzt? Und dann bin ich zu Gretesch gegangen, nach Osnabrück. Die haben dann eine Stelle gehabt als Geschäftsführer und als Trainer.
Ja.
Und da bin ich mich anders orientiert. Und da bin ich also ein bisschen reingerutscht in diese Trainerfunktion.
Ja.
Sonst wäre ich im Schuldienst gelandet.
Ja,
also ich war, glaube ich, 3 Jahre von 74 bis, oder 75 bis 78, glaube ich, war ich an der Schule.
Ja, warst du Lehrer. Und vorher, warum hast du es überhaupt studiert? War das während der Leistungssportzeit noch, dass du damit angefangen hast, in Köln,
Sportstudium? Ja, genau, das war während der Leistungssportzeit.
Okay.
Aber das interessiert mich ja immer schon. Also Trainer wollte ich, also nicht unbedingt Trainer, aber auf jeden Fall irgendwas mit Sport zu machen.
Ja, auch weiter beruflich, okay. Und dann Lehrer und dann eben Sportverein gelandet.
Ja.
Und dann Osnabrück TB.
Ja, und dann natürlich überwiegend im Leichtathletikbereich. Ne?
Ja. Ja gut, du hast aber dann auch alles gemacht, so, ne? Also von Kindertouren haben wir teilweise gemeinsam gemacht sogar, als ich mal Zivildienst gemacht habe. Ne?
Ich habe vor 2 Jahren erstmal aufgehört mit Koronarsport, da war ich 70, da habe ich die letzte Stunde im Koronarsport gegeben. War eine sehr schöne Aufgabe, muss ich auch sagen.
Ja, toll. Richtig cool.
Die Leute da zu trainieren.
Ja.
Nein, also vom Sportlinie und so vom Berufslinie her bin ich also sehr, sehr gut zufrieden.
Ja.
Und meine Frau ist jetzt auch in Rente, die ist vor einem Jahr in Rente gegangen, die hat den Kindergarten geleitet, 45 Jahre.
Mhm.
Und jetzt hoffen wir, dass er noch viele Jahre hier schön in Kanfenne mit unserem neuen Hund. Der ist jetzt 8 Monate alt, der macht so einen Spaß.
Macht Alarm hier. Ja. Zeitlang hast du doch sehr, sehr viel mit den Enkelkindern durch die Gegend getobt, aber mittlerweile sind die auch ein bisschen größer, ne? Brauchst du nicht mehr jeden Tag aufpassen.
Ja, die haben 3, 8, 10, 12, 11, genau. Glaube ich. 4, 5 Kinder, macht viel Spaß, muss ich sagen.
Ordentlich Programm, genau.
Ja.
Diese Geschichten als Trainer beim Sportverein, also es wird ja mittlerweile sehr viel, oder bilde ich mir zumindest ein, immer sehr viel darüber auch geredet, dass Kinder auch immer sportlicher und immer unbeweglicher werden und sowas. Kannst du das bestätigen oder war das damals auch schon so, dass du gesagt hast, boah, jetzt merkt man irgendwann, dass die ersten Playstations kommen oder dass die Kinder mehr Fernsehen gucken und irgendwie nicht mehr so motorisch so fit sind?
Ich bin ja schon beim UTB ausgestiegen 2006.
Ja, okay.
Das ist auch schon wieder 14 Jahre her. Mhm. Da war es noch nicht so. Mhm. Aber was mich so ein bisschen traurig stimmt, ist, dass diese Trainerfunktion heute so, ja, wie soll ich mal sagen, so argwöhnisch angeschaut werden. Nicht? Also wenn ich mir überlege, dass man so mit Kindern und Jugendlichen, dass man die nicht mehr anfassen darf, dass man die nicht nach Hause bringen darf. Wenn ich überlege, ich habe im Zeltlager geschlafen mit fünfjährigen Kindern und Mädchen, die gesagt haben, nachts, ich habe Pipi in der Hose gemacht, ich komme zu dir ins Zelt, der hat bei mir geschlafen. Wenn ich mir heute vorstelle, dass ich mit so einem Kind aus dem Zelt komme und die Mutter kommt dazu, zufällig auf den Platz, dann werde ich ja verhaftet, komme ich in den Knast rein. Ja. Also was da passiert ist in der Entwicklung, da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich da raus bin, denn Kinder auf den Schoß nehmen oder ansprechen oder nach Hause bringen, das war ganz normal oder Umkleideraum, wenn einer die Hose nicht verkehrt rum hat und musste helfen. Ja. Das waren so ganz tagtägliche Sachen. Mhm. Und das ist heute ist also ganz schlimm, also was da in der Welt passiert, also das ist schon sehr hart.
Ja, ich habe tatsächlich auch so einen Trainerschein gemacht und da wurde eben auch großes Thema, ist eben so, wie nennt sich das dann? Irgendwie sexualisierte Gewalt oder sowas. Wo fängt das an? Wo hört das auf? Und das war auch so eine ganz komische Thematik, dass man irgendwie wirklich nicht wusste, gerade dieses Thema mit Umkleidekabine. Wie ist das jetzt, wenn du tatsächlich da eine Gruppe mit Mädels betreust? Darfst du jetzt da in die Umkleide, wenn da irgendwie Rambazamba herrscht? Ja oder nein? Wie ist das bei einer Gruppe Jungen, die irgendwie 8 Jahre alt sind? Darfst du da einspringen? Ja oder nein? Das heißt, ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und für euch, liebe Leute da draußen, aus meiner Sicht waren es gerade eben so Sachen wie dieses berühmte Zeltlager hier bei Bauer Kruse hier. Ne? Also müsst ihr euch so vorstellen, hier dieser Kotten gehört eben zu einem, oder gehörte damals zu einem großen Bauernhof, Bauer Kruse, hier direkt 500 Meter Luftlinie. Und da gibt es irgendwie dann Baggersee. Und dann haben wir damals, ich tatsächlich später dann auch als Zivildienstleister, wurden dann da halt irgendwie, weiß nicht, 8 Zelte oder sowas hingestellt, so große Zelte mit jeweils 15 Kinder drin, ja, oder?
50, 60 Kinder waren
was. Genau, insgesamt dann immer. Ne? Und das war für mich eins der absoluten Highlights damals als Schüler. Und natürlich auch das, was mich motiviert hat, einfach mit dem Sport weiterzumachen. Weil du nicht nur trainiert hast, sondern du hattest einmal im Jahr hier dieses Zeltlager, das Wolle halt organisiert hat mit seinem Team. Du hattest eben einmal im Jahr, haben wir dann diese Jugendfreizeiten gemacht, ne? Dann nach England oder Frankreich. Borkum, Trainingslager. Ne?
Ganz kurz, muss ich einmal unterbrechen, den Jan. Weil mir gerade eine Geschichte einfällt zu einem Zeltlager, weil das so witzig ist. Da waren wir morgens auf der Tenne, weil das geregnet hat, da haben wir nicht am Zeltplatz gefrühstückt, sondern auf der Tenne. Dann habe ich gefragt, Kinder, habt ihr alle Zähne geputzt? Alle haben Hand hochgehabt? Ich, ja. Dann bin ich in den Stall gegangen und die Kusen hatten einen Pony, das war 20 Jahre alt. Das hatte nur noch faule Zähne. Der hat das Pony in die Hand genommen, auf die Tenne gebracht, Maul losgemacht. Ich sage, wenn ihr die Zähne nicht geputzt habt oder nicht putzt, dann sehen die eure Zähne bald so aus wie die bei ihm hier. 20 Kinder sprangen hoch und fangen sofort an, die Zähne zu putzen.
Erziehungsmaßnahme eines Jugendtrainers, ich sag euch das.
Ich hab's noch vor Augen heute, wie ich das Maul aufgerissen habe und gesagt, guckt euch die Zähne an.
Hilfe! Oder wie war die andere Geschichte noch? Die hat sie neulich mal erzählt. Also es ist eine der wichtigsten Geschichten in diesem Zeltlager hier in Kattenfenner. Es war immer nur ein langes Wochenende. Ne? Aber eine der wichtigsten Geschichten war immer, dass das Lagerfeuer nicht ausgehen durfte. Ja. Ne? Und dann haben wir irgendwie, wie war das, das Bauholz?
Dann sitze ich mit den Bauern abends auf der Treppe und hab dann ein Bierchen getrunken. Und auf einmal sehen wir da die ganzen Kinder vorbeilaufen mit einer Dachlatte nach der anderen. Und der Bauer sah das. Das, ich will mein Dach nächste Woche machen, das sind gute Dachlein, die werden noch nicht verbrannt. Ich muss das alles zurückbringen. Aber Gott sei Dank, gerade noch erwischt, sonst wäre es vorbei gewesen. Ich hätte ein neues Dachlein kaufen müssen.
Genau. Da waren ein paar knappe Dinger dabei.
Ja, das war wirklich gut.
Ja, klar, ne? Aber wirklich genau solche Sachen, glaube ich, mega wichtig. Und na klar, man muss da irgendwie sensibel sein, dass da nicht irgendwelcher Mist passiert mit den Kindern. Aber das ist so schwierig mittlerweile, ne, da so den richtigen Mittelweg zu finden. Und da als Trainer nicht das Gefühl zu haben, man steht irgendwie, egal was man da macht, die ganze Zeit irgendwie mit einem halben Bein da im Knast. Und auch unsere Jugendfreizeiten, wenn wir da Trainingslager ging ja noch einigermaßen, da auf Borkum und so, da bist du relativ gut beschützt, sage ich mal, da in deinem Kreis. Aber wenn wir da in England oder in Frankreich da rumgeguckt sind, da waren wir unter anderem ja auch in London, ne, mit der ganzen Bande. Und dann sind die Jugendlichen durch London gezogen oder durch Paris, ne. So, in 3 Stunden treffen wir uns wieder hier am Louvre. Er hätte auch jederzeit einer verschütt gehen können, ne.
Auf jeden Fall. Spannend war immer auf Borg um den letzten Tag.
Ja.
Die Insel rundherum. Mein lieber Freund. Musste ich lange mithalten.
konntest du lange mithalten. Da hast du es aber fertig gemacht. Mithalten.
Das war wirklich spannend. Ja. Das waren, glaube ich, 20 Kilometer fast, nicht? Eine Runde oder so. Das war ganz
nicht
lang.
Ich weiß es nicht mehr, aber es war für uns irre lange. Und es war vor allem immer so, dass wir natürlich damals, da waren wir dann halt auch schon ein bisschen älter, keine Ahnung, 15, 16, 17. Da haben wir natürlich schon gedacht, ne, der Wolle, der trainiert ja auch nicht mehr richtig. Da hast du ja wirklich wenig gemacht damals nur noch. Ne? Ja, hat ja nichts mehr drauf. Und dann hat er sich aber für das Ding halt immer noch zusammengerissen, ne? Und dann hat der uns da immer aus den Puschen gelaufen. Also richtig böse.
Das letzte große Erlebnis, das ich mit Jan erlebt habe, da war ich 45 Jahre alt, das war 1995. Da bin ich im Urlaub gewesen in Spanien. Da habe ich mich da auf die Waage gestellt. Da habe ich gedacht, das darf nicht wahr sein. Wolle, du hast 80 Kilo bei 1,74 Meter Größe. Das geht nicht. Da bin ich ans Telefon geklemmt, habe mich in Berlin angemeldet zum Marathonlauf. Und habe dann innerhalb von 4 Wochen oder 6 Wochen habe ich dann 10 Kilo abgenommen, habe mich vorbereitet, hier mit dem Gefühl, und dann bin ich nach Berlin gefahren und dann bin ich 3:05 gelaufen. Ich hatte bis zum 36. Kilometer hatte ich noch, ich glaube, Schnitt unter 3 Minuten und dann kriegte ich Achillessehnenprobleme oder Wadenprobleme.
3 Minuten Schnitt war es. 4 Minuten Schnitt.
Und das Beste war dann, da konnte ich nicht mehr weitermachen und da bin ich den letzten Kilometer, glaube ich. Aber auf jeden Fall 3:05 immer noch gerannt.
Ja.
Das war für einen alten Mann auch ganz gut.
Ja, ja.
Innerhalb von 6 Wochen Training.
Das war auch mein allererstes Erlebnis oder meine allererste Begegnung mit dem Berlin-Marathon. Mit dem Wohnmobil damals zusammen dahin gefahren. Wir haben das Wohnmobil auf dem Parkplatz gestellt vor das Olympiastadion, also Wohnmobil unter den Olympischen Ringen.
Ja.
Ne, haben wir übernachtet und ich war beeindruckt von den Leuten, die mit ihren damals noch lilanen Lauftights, ne, also schon echt ein anderer Style als heute auch nochmal, noch bekloppter, die dann damals mit den lilanen Lauftights auf dem Kudamm und beim KDW einkaufen waren und dann natürlich den Trainer da anfeuern. Und auch damals habe ich schon gedacht, so, ja, ist noch nichts für mich, aber Marathonlaufen mit so einer Bande da, das ist schon auch eine ziemlich coole Sache. Ja. Das hat mich sehr beeindruckt, auch da das Ding mit dir. Aber vor allem diese Dauerläufe auch. Ich muss noch mal zu diesen Borkum-Inselumrundungen da zurückkommen. Müsst ihr euch so vorstellen, also wir haben dann da halt auch wirklich gut trainiert, haben dann auch ab und zu mal gefeiert. Eine Zeit lang war das so, dass sich das so ein bisschen überschnitten hat. Da war ich dann erst auf Texel im Trainingslager mit dem Niedersachsen-Kader. Und da war es halt wirklich sehr fokussiert alles und da wurde dann richtig, ne, auch irgendwie da ziemlich wissenschaftlich irgendwie an die Sache rangegangen und sehr zielorientiert. Und Borkum war dann auch gutes Training, aber oft halt auch einfach ein bisschen lockerer. Da konnte man dann auch schon mal in den Inselkeller, glaube ich, hieß die ja. Pinte da gehen und da irgendwie, ich habe damals gar nichts getrunken, ne, aber zumindest da mal irgendwie ein bisschen feiern und tanzen und so. Und dann eben diese berühmte Inselumrundung und da war man dann eben schon ein bisschen müde und dann ging das da nochmal teilweise durch den tiefen Sand auf der Insel und dann kam der Gegenwind, ne? Na, hat sich Wolle, die alte Maschine, ne, hat sich dann da vor uns gespannt, ne, und den Wind aus den für uns weggerannt, ne, und wir haben uns nur dahinter geklemmt und gesagt, so scheiße, ich muss irgendwie wieder nach Hause kommen, so scheiß Jugendherberge. Das war schon auch ziemlich witzig, ja.
Und es wurde auch selektiert, wenn einer zum Beispiel seinen Schuh los hatte.
Genau.
Der Schuh war offen, dann wurde nicht gewartet.
Tschüss.
Entweder kommt er wieder ran oder nicht mehr. Also da gab es keine Stangers. Aber wie oft habe ich einige gehabt, die nicht mehr rangekommen sind.
Absolut.
Es sei denn, das waren sogar so Schweinhunde dabei, die ein extra dann Tempo gemacht haben. Als er mit seinem Schuh am Hand rantieren war.
Jetzt aber drücken aus Tempo.
Also das wurde schon selektiert, hart ran.
Sehr cool. Ja. Ich muss noch mal, bevor wir zu der, also ich will natürlich auch noch zu irgendwie kleinen Janni hier beim OTB und Trainer Wolle, möchte ich auch noch ein bisschen zurückkommen, aber wir haben einstiegs auch ganz kurz darüber gesprochen, Olympische Spiele 1972, München, ist ja tatsächlich so das Ding, was ich einfach nicht auf die Reihe gekriegt habe. Ne? Ich werde dann auch mal gefragt, oh, hast Leistungssport gemacht, Olympische Spiele und so. Muss ich mal sagen, nee, da war ich leider nie dabei. Ich bin nur Europameister geworden. Ne? Sage ich dann immer zum Grinsen, ne? Ist klar. Aber tatsächlich bei den Olympischen Spielen mitzulaufen, ist ja nun schon echt ein Knaller. Ne? Und du hast dich damals qualifiziert über 5000 Meter. Ich glaube, letzten Endes hast du ganz schön einen auf die Mütze gekriegt da im Vorlauf. Ne? War ein hartes Brot. Aber war schon geil, oder?
Ja, wir sind ja im Frühjahr in Helsinki gewesen und da hatte ich eine Bestzeit im Jahr davor, ich glaube von 14:10 oder 14:15 war ich da gelaufen. Und in Helsinki waren wir am Start.
Helsinki war Europameisterschaft
damals? Nee, das war ein ganz normales Abendsportfest.
Achso, okay.
Und den 5000-Meter-Lauf gewann Harald Norbert in 13:36. Dann war der Jürgen May, der aus der DDR kam, der war 13:39 und ich hatte 13:41.
Jo.
Und als Siebter kam ins Ziel der spätere Doppel-Olympiasieger Lasse Wirén.
Ach, nee.
4 Plätze hinter mir.
Krass.
Aber der war noch sauber, der war noch nicht gedopt,
ja, darf genau.
Ich auch so sagen.
Ja.
Das weiß man ja mittlerweile heute.
Ja.
Und ein paar Wochen später mussten wir beim Deutschen Meisterschaft musste ich unter die ersten 3 kommen. Dann bin ich Dritter geworden und da hatte ich mich qualifiziert.
Mhm.
Und im Vorlauf, da war der Dampf raus. Ich hatte mich für das deutsche Meisterschaften Haupt, das war das Ziel, war also dann nicht die Olympiade, sondern die genau, deutsche Meisterschaft, da ging es also bergab.
Wie so oft,
und dann bin ich 14-10 oder sowas im Vorlauf, glaube ich, 6. oder 7. bin ich da geworden. Aber das war nicht so, das war nicht so entscheidend, weil man sowieso wusste, man kam nicht in den Endlauf rein und man die Bestzeit, genau. Das, also das Entscheidende war einfach dabei zu sein. Ja. Wir sind zum Ankleiden, nach, die von Greven aus dahin geflogen, zum Einmarsch wieder nach Hause. Wir haben hier trainiert, wir haben gesagt, wir trainieren in München, wir trainieren in den eigenen Gefilden. Ich war bei der ganzen Olympiade, war ich, glaube ich, 3 Tage nur in München.
Ah, ne.
Ja.
Ah, krass.
Also vom Einmarsch nach Hause geflogen am selben Tag.
Ja.
2 Tage vom Vorlauf wiedergekommen und genau an dem Tag war dann diese Attentatssache. Ja, genau. Und nach dem Endlauf war ein Tag später, oder 2 Tage später war der Endlauf, den habe ich mir noch geguckt in München, also wieder. Also ich habe von der Olympiade, also eigentlich gar nichts gesehen.
Passt auch wieder zu der gewissen Heimatverbundenheit, ja, die ja schon genau, mal zum Thema wurde.
Ja, genau. Ja. Er hätte natürlich da bleiben können, aber wir wollten hier trainieren und Harald und ich, wir haben uns, Franz Josef Kemper, wir waren alle drei hier.
Ja.
Wir waren in der Olympioniken und hatten noch einen dabei, der hieß Mölders, das war ein Hindernisläufer, der war auch bei der Olympiade, also er war mit 4 Läufern von der Ratze Münster bei der Olympiade.
Wahnsinn.
Auf einem Verein, das war natürlich schon gut. Ne?
Ja, total krass.
Ja.
Und
Harald wurde im Einlauf 6. Naja, und der Lasse Viren, wie gesagt, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist,
naja, Blutdoping haben die gemacht, ne? Genau, weiß man mittlerweile.
Genau wie Jürgen May, der wurde also auch praktisch, der ging vorm Start in den Blüsen rein und das konnte auch nicht mehr feststellen. Der konnte ruhig so Dopingkontrolle ausgeben. Also, was da passiert ist, wir wurden da richtig verarscht. Also,
Ja, gut.
Aber das, ich muss eins sagen.
Anders als heute.
Es war, ja genau, ja, stimmt. Aber eins muss ich sagen, wir sind aber nie angesprochen worden, irgendwo, dass mich irgendein Arzt mal oder irgendeiner gesagt hat, versuch doch mal, dich zu verbessern mit dem Mittel.
Ja.
Also egal, wo wir waren, ob wir bei Deuser waren, ob wir bei dem in Freiburg waren, bei wie hieß er noch?
War das Klümper schon, der
Klümper?
Berühmte?
Klümper.
Ach, Quatsch.
Der hat sich ja sicher. Der hat
aber da gab es ja auch einige Diskussionen nachher über das, was die so getrieben
aber
die haben.
Aber also, da muss ich sagen, da sind wir immer sauber rausgekommen. Also da stand also nie zur Debatte.
Ja.
Wir hatten also eine Trainingsgruppe, die war picobello sauber. Da wurde nie drüber gesprochen, hat auch nie einander gedopt. Da bin ich 100% von überzeugt.
Ja, ich glaube, das liegt tatsächlich daran, ne? So, das direkte Umfeld, das man da hat. Ne? Also wenn man da ein gewisses Image sich irgendwie erarbeitet hat oder das auch ein gewisses Selbstverständnis ist, dann ist das einfach kein Thema, ne? Also ich habe ja auch oft das Gefühl, dass man, ja, also gerade wenn man so international guckt, einfach bei gewissen Trainingsgruppen genau weiß, was da alles beschissen wird und so, ne? Gerade kommt ja oft genug vor, ne? Dann hast du da irgendwie eine Trainingsgruppe in Frankreich, da haben sie halt schon 3 Leute erwischt und gegen den 4. von denen musst du dann antreten.
Ja.
Macht nicht so viel Spaß.
Weißt du auch genau, was läuft.
Genau, so, ne? Aber in anderen Trainingsgruppen glaube ich halt auch, ne? Weil bei uns auch so im Team, das war irgendwie viel zu dicht. Also erstmal hätte uns natürlich der Trainer da die Hölle heiß gemacht, wenn da einer mit so einem Scheiß angefangen hätte. Und ja, vom Trainer angesteuert, das hätte auch nicht funktioniert, weil dazu waren die Leute, glaube ich, auch alle, ja, also da wäre denen sofort irgendwie der Kessel geplatzt, ne? Und einer hätte dann da irgendwie dann der Alarm gemacht. Ist irgendwie verrückt, ne? Aber gerade, ja, wirklich, wenn man so guckt, was drumherum passiert, ne, und jetzt ja auch, ne, dann wird da kontrolliert und wird getan und gemacht und plötzlich kommt raus, was eigentlich jeder schon seit 30 Jahren weiß, ach, in Russland gibt's Staatsdoping, hahaha, welche Überraschung, ne, aber hat irgendwie nie einer drüber geredet und dann irgendwann kommt's dann doch raus und auch jetzt wieder die neuesten Geschichten, jetzt haben sie ja wieder ganz, ganz viele kenianische Athletinnen und Athleten da überführt, ne, wo du auch nur denkst, na ja, klar, ne, die kommen da von ihrem kleinen Dorf und, ne, wenn der Apotheker nebenan Epo verkauft für irgendwie kleines Geld, kein Wunder, ne, dass das auch mal ausprobiert wird. Naja, aber scheiß Thema, habe ich jetzt auch keinen Bock mehr drauf. Nee, irgendwie.
Aber für uns, wie gesagt, wurde nicht drüber geredet.
Ja,
das war einfach so.
Ja, witzig.
Man war auch damals gar nicht so involviert, dass wir reden, dass er später rausgekommen wird, dass ich also da ihn noch 3 Monate vorher geschlagen habe, dass er noch 14 Minuten lief und da auf mal Doppel-Olympiasieger wurde.
Ja.
Das war dann, das kam erst später so raus, dass wir massiv damit genobt haben mit dem Blutdoppeln.
Ja.
Was selber zugegeben hat und so.
Ja, aber unterhalten hat man sich ja schon drüber, ne? Weil so Leistungssprünge der anderen. Ne?
Ja, aber eigentlich wenig, muss ich sagen.
Auch.
Also das war für uns also nicht so interessant. Auch der gemeine, wenn wir wussten, der ging vorher in den Busch rein, was weiß ich, hat und nahm was. Also das war einfach, soll er machen, wenn er da meint.
Ja.
Also da waren wir nicht so.
Guckt mal auf seine eigene Leistung und so ist das dann. Ah, genau. Okay. Und wie war das mit dem Attentat dann 72? Was hast du da dann so mitgekriegt?
Ja, da waren wir an dem Tag gerade angereist und haben das abends vom Balkon aus tatsächlich gesehen, wie die Geiseln abgeführt wurden. Wir hatten den Blick genau gegenüber zu dem anderen Apartment, wo die
Israelis waren.
Und dann sind wir da abends um 10 oder 11 ins Bett gegangen und haben gedacht, na, das wird ja wohl gut gegangen sein. Und am anderen Morgen haben wir dann gehört, was da passiert war. Und da haben wir natürlich alle gedacht, jetzt ist vorbei. Ne? Wir brauchen nicht mehr laufen, haben wir gedacht, ne? Dass es jetzt wohl abgeblasen würde. Und da waren wir natürlich im Nachhinein natürlich froh, dass wir wieder antreten konnten, dass wir uns entschieden haben, die Spiele gehen weiter. Ne?
Ja.
Das war schon sehr hart.
Ja.
Aber wir haben das mitgekriegt, dass die Tod, dass da welche getötet worden sind. Das haben wir ja später alles erfahren. Ne?
Also, ja.
An einem Morgen.
Okay, und dass da irgendwelche, keine Ahnung, dann ständig die Polizei da irgendwie unterwegs war und man irgendwie nicht hätte schlafen können oder irgendwelche Journalisten einen dann später die ganze Zeit dazu befragt haben oder sonst irgendwelche Geschichten?
Das muss ich sagen, das war also nicht so.
Aha, ist wirklich so ein bisschen an einem vorbeigegangen, weil das ist ja jetzt zig Jahre später immer noch halt ein Riesenthema.
Ja,
ne?
Immer ein Riesenthema.
Und also gerade jetzt auch dieses Jahr in München hat man schon gemerkt, okay, Sicherheitsvorkehrung, das war schon speziell, ne? Also.
Aber das, also wahrscheinlich war das so, war, dass auch vorher schon der Sicherheitsdienst da war, dass man so gar nicht gemerkt hat, wie die aufgestockt haben.
Ja.
Dass also viel mehr waren, das haben wir gar nicht so mitgekriegt.
Ja, okay.
Ja, das also war schon sehr bedrückend. Also, als wir da ein, zwei Tage warten mussten, ob es weitergeht oder nicht.
Ja, ja.
Ja, vor allem, weil wir wenig gedacht haben, die nehmen die Geiseln mit und dann gehen die zum Flughafen, steigen ins Flieger und hauen ab damit.
Fertig, ja, hätte so schön einfach sein können.
Und dann 13, 14 Tote gehabt, das war das schon an der Morgen, das war natürlich schon ein Schock für uns.
Klar, da dann so mehr oder weniger hautnah dabei ist am Anfang und dann doch wieder irgendwie das nur aus dem Fernsehen so mitkriegt, ja. Ja, meine Lieben, wir haben eine kleine Pause gemacht hier, ne, weil der Wolle wollte tatsächlich doch nochmal in seinen Unterlagen kramen und mal gucken, was sie tatsächlich früher trainiert haben. Ihr habt gemerkt, ich habe ihn vorher nicht gebrieft, deswegen weiß man nicht so genau, was man dann noch so im Gedächtnis hat und was nicht. Ich kann euch an dieser Stelle nur empfehlen, ja, schaut auf jeden Fall auch mal bei meinem Instagram-Kanal vorbei, denn ich habe ein paar von Wollens Trainingsaufzeichnungen fotografieren dürfen gerade. Wenn man da reinschaut, kann man schon so ein bisschen schmunzeln, denn ich sag mal, 6-mal die Woche trainiert, bei der einen Woche, die ich gesehen habe, davon 5-mal Tempoläufe und 1-mal Dauerlauf. Ne? Also so, ist schon speziell, was ihr damals gemacht habt. Ne? Ich habe es gerade noch mal schwarz auf weiß gesehen. Ja?
Von nichts kam nichts.
Ja, allerdings. Also nicht unbedingt das, wie man heute trainieren
würde. Aber ohne Spikes immer.
Ohne Spikes immer, genau. Nicht das, was wir heute unbedingt trainieren würden und auch nicht das, was zum Glück ich dann trainiert habe, als ich dann eben damals als kleiner Zwerg dann irgendwie zu Wolle kam. Und darüber wollen wir heute natürlich auch noch ein bisschen reden. Ne? Denn wie gesagt, ich habe ja immer schon viel davon erzählt, wie ich dann eben beim AOK Trimtrap ins Grüne mit dem Joggen angefangen habe und dann eben die Nachbarn, ja, die Wennings, ne, oder auch, ne, hier die Grünings, dann erzählt haben, Jan, Uwe, ne, mein kleiner Bruder Uwe, ihr müsst unbedingt mal mit zum OTB kommen und mal richtig Leichtathletik machen. Nicht hier immer nur durch den Wald joggen, ne, da einmal bis zum See und zurück 5 Kilometer. Ne, da müsst ihr mal richtig Sport machen. Ja, und dann haben wir uns halt da so ein bisschen überreden lassen, sind dann mal mit zum Training gekommen und dann sind wir bei Wolle Riesinger gelandet, damals. Hast du noch eine ungefähre Erinnerung, was wir damals gemacht haben, wie wir das erste Mal da aufgetaucht sind und warum ich nicht Kugelstoßer geworden bin?
Ja, ich erinnere mich daran, dass es so ein kleiner Hänfling war, so ein ganz mageres Teerkerlchen, den könnte ich gar keine Kugel tragen, den hätte ich gar nicht tragen können, Kugelstoßen. Ich habe nur nicht gewusst, also ich habe das nach einer gewissen Zeit schnell oder sehr schnell gemerkt, dass er sehr zäh ist und dass er sehr ehrgeizig war. Und, aber ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, was er da laufen könnte, ob 8 oder 15 Meter oder 5.000 oder 10.000. Es ging darum, aus ihm einen Läufer zu machen. Und das war also der Grundgedanke. Und dann haben wir also mit Dauerläufen so ein bisschen angefangen.
Ja. Und es war immer, was glaube ich ja so der Riesenvorteil war, ich habe immer das Gefühl gehabt, und das hast du auch immer wieder betont, Jan, wir machen einen ganz langsamen und ganz schonenden Aufbau. Also wir haben unglaublich viel mit wirklich ruhigen Dauerläufen gearbeitet, ne, die berühmte Rumbruchsee-Runde, ne, mal die kleine Runde, 5,6 Kilometer, mal die große Runde, 8 Kilometer, im Winter dann mal irgendwie nach so 1000, das waren dann, keine Ahnung, auch 8 Kilometer oder sowas. Also ganz viel einfach nur Joggen, anfangs auch nochmal mit den Mehrkämpfern irgendwie ein bisschen spielerisch irgendwelche Geschichten. Ja, und auch genau wie bei euch damals, ne? Ja, ganz viel aus dem Bauch raus.
Ja, da ist ein Bauch raus. Klar, ich habe mir natürlich auf dem Weg nach Osnabrück von Kattenfenne aus meine Gedanken gemacht, was machst du für ein Training mit dem Jungen heute. Aber das Prinzip war ja eigentlich klar, erstmal grundsätzlich einen Typen aufzubauen, viel Kilometer zu machen, ruhig zu laufen, dass eine Grundlage da ist. Und das war das Wichtigste überhaupt. Und das war also deshalb, haben wir auch sehr viele lange Sachen gemacht. Lang ist relativ, also 6, 8 oder 10 Kilometer, nicht übermäßig lang.
Ja.
Aber die Schnelligkeit, die war also noch gar nicht so das Vorausschauende. Das war gar nicht so wichtig im Augenblick.
Ja.
Er hat seine Rennen am Anfang sofort gewonnen, ohne dass er dafür viel gemacht hat.
Ja, ich bin ein paar Mal bin ich auch nur Zweiter geworden. Ich erinnere mich, also vielleicht auch nur, weil ich so ehrgeizig bin und mich das nach wie vor besonders ärgert. Bezirksmeisterschaft gegen Konrad Dobenecker habe ich immer verloren im Endspurt. Ja. Der hat mich immer platt gemacht. Das war so eine Maschine. Auf den letzten 100 ist er mir immer davon gespurtet. Deswegen war ja dann deine Taktik auch irgendwann, ja, du musst früher antreten. Also der richtig, richtig Schnelle war ich halt auch nie, ne? Sondern schon ordentliche Geschwindigkeit, ne? Aber so auf die letzten paar Meter ankommen lassen, hat manchmal auch nicht funktioniert, ne?
Ja. Also dazu muss ich sagen, ich habe ja früher trainiert in Gladenbergen und dann kamen so Kreismeisterschaften. Und da hatte ich einen Kollegen, einen Laufkollegen, Rainer Luttermann, der war am gleichen Tag geboren, gleicher Alter. Der lief 15 Meter, aber der lief mal, im Schnitt so 10, 15, 20 Sekunden langsamer. Auch über 10.000 oder über 3.000 konnte er nicht so schnell laufen. Aber wenn die Kreismeisterschaften waren, da war ich immer vorne. Ich konnte machen, was ich wollte. Ich konnte sprinten, ich konnte Taktik überlegen, schnell am Anfang, langsam am Anfang, warten bis zum Schluss. Ich konnte den bei Kreismeisterschaften nicht schlagen im Wald. Ja. Der immer besser. Also im Kopf war da irgendwo eine Sperre, das ist heute kann das keiner mehr erklären.
Okay.
Das ist auch gar nicht zu erklären. Witzig. Da kam ich nicht vorbei. Ja. Sonst war ein ganzes Jahr immer Dritter, Vierter oder also Welten lagen zwischen uns. Ja. Aber das bei den Kreisverschaften war da vorne.
Ja, witzig. Ja. Auf jeden Fall, ich erinnere mich auch noch an das Ding. Jetzt ist Bella übrigens wieder da, liebe Leute, ihr hört das, ja. Bella ist allerdings, glaube ich, noch in der Küche eingesperrt, deswegen hört man sie nur hier so ein bisschen am Rande. Aber tatsächlich, also wir kamen an, Uwe und ich. Uwe, ja, also mein kleiner Bruder, immer schon so ein bisschen der deutlich größere und stämmigere so von uns beiden. Und dann haben wir unsere Trainingseinheiten gemacht. Wie gesagt, für mich war das Highlight auch immer so dieser Team-Spirit, der so geherrscht hat, ne? Dass du es einfach auch immer geschafft hast, da eine super nette Trainingsatmosphäre zu schaffen. Übrigens ganz ähnlich wie bei Tono auch, ne? Also bei Tono würde ich sagen auch so, der hat auch Ahnung von Training, natürlich, ganz, ganz klar. Aber das, was ihn ganz besonders auszeichnet, das ist, glaube ich, eben genau wie bei dir auch dieses, ja, die gewisse Lockerheit und vor allem den Spaß einfach so am Sport zu vermitteln. Ne? Das wirklich, ja, gerade in dem Alter, wo wir dann bei dir da rumgeturnt sind, ne, 14, 15, 16, da gehen andere Leute dann halt wild Party machen und haben dann irgendwie keinen Bock mehr auf gezieltes Training und leistungsorientierten Sport. Ne? Das war ja kein Hochleistungssport damals, ne? Aber war schon zielorientiert und da wusste man, was man will. Und dann die Leute bei der Stange zu halten, das ist ja schon, würde ich sagen, eine Kunst für sich. Ne? Das muss man drauf haben, oder? Die Leute dann so zu packen und so zu begeistern.
Ich glaube, das ist eine Mentalitätssache. Das mache ich ja heute. Das ist eine Gabe, die man hat. Ich kann jeden begeistern. Also ich kann Kinder begeistern, ob es kleine Kinder sind, ob ich Senioren habe. Das ist eine Gabe, die ist einem irgendwann mal mir gegeben worden und das konnte ich so wunderbar weitergeben. Und das hat mir natürlich vieles, viel, viel geholfen in meinem Beruf. Ne?
Ja.
Auch im Leben überhaupt.
Mhm. Ja, also kann ich total bestätigen.
Ich habe noch nie Streit gehabt mit irgendwem. Ich habe noch nie jemanden geschlagen, bin noch nie geschlagen worden.
Doch, doch, einmal ja, von Anne.
Ach ja. Von Anne, einmal.
Genau. Ja. Aber die ist noch ein bisschen ausgeschickt im Trainingslager.
Ja, das war.
Aber da habe ich bei unserem Grufti-Jog gerade auch wieder drüber gelacht. Deswegen.
Aber sonst, also das
aber nicht
sagen.
Ernsthaft.
Also das,
ja.
Ja, die war ja nun krank.
Das ja, genau.
Nicht, da kannst du nicht, ja. Die war nicht normal ja. zu dem Zeitpunkt. Nee,
die hatte da war wirklich, die hatte gerade einen Knacks. Das ist da wirklich abgedreht. Ja. Aber
nein, ich glaube, das ist, wenn das einem gegeben ist, und wie bei Tono, glaube ich das auch sofort. Der hat die Ruhe weg, der hat den Spaß daran.
Ja.
Dem ist das auch wahrscheinlich so gegeben.
Ja, auf jeden Fall. Das ist echt schon richtig.
Ich meine, dass irgendwo ein Trainer zu sein und einfach nur zu diktieren, was zu machen ist und einfach das durchzuziehen, ist eine Sache. Aber das andere, das Menschliche, das ist viel wichtiger. Und da kannst du das auch viel besser übermitteln und so weiter. Das ist viel wichtiger.
Ja, absolut.
Das habe ich auch mal gut gekonnt.
Ja, das hat richtig, richtig gut funktioniert. Das war so klasse, weil wir ja auch sehr unterschiedliche Typen sind, die sich dann so zu treffen. Ne? Aber die dann so. Trotz, ja klar, im Wettkampf ist man dann auch wieder Gegner, ne? Und trotzdem dann so Leute dazu, so ein Team zu formen, das ist wirklich, glaube ich, schon was wirklich Besonderes auch. Und ja, war für dich irgendwann, also ich habe da dann, was haben wir gerade gesagt, mit 13, 14, glaube ich, bin ich zu dir in die Trainingsgruppe gekommen und habe dann irgendwann nach Wattenscheid gewechselt zum Tono. Da war ich dann 20.
Ja.
Ne? Also während der gesamten Zeit quasi so wirklich dieser wichtige Jugendaufbau habe ich alles bei dir gemacht. Und zum Schluss war ich ja, das war ja so mein größter Erfolg, dann im Trikot des Osnabrücker Turnerbundes, deutscher Jugendcrossmeister.
In Hamburg.
In Hamburg, genau. Auch damals sehr überraschend.
Das war der größte Erfolg. Für mich als Trainer mit dir zusammen noch, war für mich da der Höhepunkt.
Genau, das war ein Riesenknaller. Ne? Nils Schumann damals Zweiter geworden und so. Und wir da hingefahren, genau, am Hügel abgesetzt.
Da gehst du hoch, genau. Volle Pulle, habe ich im Hügel gestanden. Und dann abgezockt.
Genau, und das habe ich tatsächlich auch in der Geschichte mit Nils, habe ich das nämlich auch erzählt. Wir haben immer Folgendes gemacht, liebe Leute. Wir sind vorher dann die Runden immer einmal abgegangen. Bei so einer Crosslaufmeisterschaft geht es ja durchs Gelände. Und da kann man tatsächlich dann ein bisschen kontrolliert auch eine Taktik sich überlegen. wo man, ne, welche Geländegegebenheit für sich nutzt, wo es vielleicht den anderen dreckig geht. Und war wirklich so, wir sind da lang gewandert und dann wurde gesagt, pass mal auf, hier von dem Hügel aus sind es noch, waren, weiß nicht, 400 Meter.
400, 500 Meter.
Genau, sowas, ne, sind noch 400, 500 Meter bis zum Ziel. Jan, es gibt nur eine Taktikvorgabe, versuch so lange wie möglich vorne dabei zu sein und wenn du vorne bist, dann hier an dem Hügel, ich weiß nicht, was du gesagt hast, wortwörtlich, entweder volle Lotte oder alles, was geht, irgendwie das war immer so die Ansage, ne, und dann irgendwie durchretten. Genau das habe ich gemacht, hat funktioniert.
Ich hatte nur Sorgen, zwischendurch das abreißt. Also das, der Spurt immer. War mir klar, wenn dann Hügel richtig hochkommt, dann geht er das Ding auch.
Ja.
Aber dabei zu bleiben, er riss dann ein bisschen mal ein, zwei Meter ab. Ich denke, oh, um Gottes Willen, das schafft er nicht.
Ja.
Und als er am Hügel dran war, da wieder, das ist gelaufen. Also, ja. Da war ich gleich ziemlich sicher.
Ja, cool. Also im Prinzip wie in Göteborg ein paar Jahre später. Also zwischendurch dranbleiben war nicht immer so einfach für mich. Nee. Ne? Aber
ja, das war natürlich toll.
Genau, wenn man dann hinten dran war, dann konnte man da echt einiges draus machen. Und gerade diese Crossmeisterschaft und das Tolle damals war ja sogar noch, wir haben ja sogar mit der Mannschaft noch den dritten Platz gemacht. Genau. Ne? Kleiner Bruder noch mit dabei. Ne? Und war das damals noch Bekim oder wer war noch? Nee, Birger, oder? Wer war noch im Team?
Ich glaube Birger.
Birger war noch mit dem Team, genau. Ne? Also auch das sehr überraschend, ne? Wir als Mini-Team vom Osnabrücker TB gegen die ganzen Jungs von den Sportschulen.
Bei den Großleuten hat OTB noch gar keiner gehört von dem.
Genau. Absolut, ne? Das war irgendwie Leverkusen damals schon, ne? Und München und die ganzen großen Teams und wir da Osnabrücker Tollerbund laufen da die aufs Podium. Das war schon sehr, sehr cool.
Aber ich hatte bei Youngs Trainer hinterher ein bisschen Probleme und zwar hat er sich mit einem anderen Trainer und Landestrainer noch zusammengetan und wir waren uns nicht mal so einig. Das war für mich auch nicht so ganz einfach immer. Also was er gesagt hat zu dir, was ich sagen wollte, wir waren immer so ein bisschen, na, nicht auf dem gleichen Level.
Ja, das stimmt.
Leider schon verstorben ist.
Ja, genau, der Reinhard Knob, das war also für mich damals, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Also ich habe das...
Ganz wichtig.
Genau, war glaube ich, also für die Entwicklung auch total gut. Und das ist eben auch was ich dir nach wie vor super hoch anrechne, dass du das immer hingekriegt hast, da nicht irgendwie... ja, du musstest dich einfach zurücknehmen dann auch, ja, ne? Klar. Weil natürlich hattest du deine Vorstellung.
So andere Vorstellungen beim Training.
Total, ne? Also ja. das ist bei mir aber nie so angekommen, dass es da irgendwie Konfliktpotenzial gab, sondern
schlecht gewesen.
Genau, genau. Aber das ist halt natürlich eine auch wieder besondere Fähigkeit, das dann so hinzukriegen, da eben, dass dann nicht irgendwie dann eben schlechte Stimmung aufkommt. Also es war halt so, dass eben der Reinhard Knob als Niedersachsen-Kader-Trainer dann quasi so ein bisschen die Fernsteuerung übernommen hat für zumindest 3-4 Jahre, glaube ich, ging das dann so.
Ja, bestimmt.
Genau, ne? Und Wolle hat eben dann vor Ort geguckt, wie wir das Ganze umsetzen. Und klar, ne, zwei Trainer, die beide schon lange im Geschäft sind, ne, Wolle eben auch selber als Aktiver, Reinhard damals als Landestrainer, auch schon ein paar gute Leute gehabt. Na klar, ist man sich da immer nicht komplett einig. Und das war aber aus meiner Sicht eben auch wieder richtig cool, weil tatsächlich bei Wolle nach wie vor eher so dieses Bauchgefühl, ne, und eben ganz viel über den optischen Eindruck auch, ne, hat der Jan heute was drauf, dann machen wir ein bisschen weniger, hat er nichts drauf, dann andersrum, hat er was drauf, dann machen wir ein bisschen mehr, hat er nichts drauf, machen wir ein bisschen weniger, also wirklich so, wie früher bei ihm selber auch und wie es Tono auch sehr oft gemacht hat, na, sehr viel nach Optik, sehr viel nach Gefühl und bei Knopi eben doch einfach mehr so ein wissenschaftlicher Ansatz, ja. Ne, also wirklich dann auf einmal gab es Pulsmesser und da musste nach Puls trainiert werden und, ne, also Knopi auch immer eher so der, eher ein bisschen langsamer trainieren wieder, ne, und da so den Kompromiss zu finden, war nicht so einfach. Hat aber super geklappt, weil gerade in der Zeit haben wir auch echt nochmal Leistungssprünge gemacht, ne, da ging es echt nach vorne, ne, muss man wirklich sagen. Ja, genau, und dann eben
die Kombination auch, war vielleicht gut.
Genau, ich glaube auch, die Kombination war richtig toll und was eben ja auch total super war, was ich dir nach wie vor unglaublich hoch anrechne, es gibt ja sehr, sehr viele Heimtrainer, die dann auch nicht so richtig loslassen können. Ne? Die dann sagen, ach, ne, jetzt habe ich den so lange hier betreut und habe viel von meiner Freizeit geopfert. Ne? Du bist mit uns ja wer weiß wohin gefahren zu Wettkämpfen. Ne? Und hast eben jetzt auch mit deinen Töchtern im Garten spielen können. Stattdessen bist du mit uns nach Mannheim zur Juniorengala gefahren. Oder auf dem Taubenschlag, genau. Ne?
Viele Stunden auf dem Taubenschlag. Ja,
absolut. Ne? Und da hat man dann wirklich sehr, sehr viel Herzblut auch in so einen Nachwuchssportler gesteckt, ne? Und auf einmal ist der irgendwie 18, 19, ne? Auf dem Sprung jetzt irgendwie weiterzukommen und dann sagt er so, jetzt, was machen wir jetzt, ne? Und dann hast du von dir aus direkt gesagt, ne, Jan, du kannst in Osnabrück bleiben, aber für deine sportliche Laufbahn ist das nichts. Du musst wechseln, ne? Nach dem Studium. Ich habe dann erst noch Zivildienst gemacht, ne? Beim Sportverein auch, ne? Habe dann mit Wolle zusammen das Kinderturnen geleitet, ne? Und die Psychomotorik und habe dann vorher noch die Turnhallen gefegt und so. Und da sagte Wolle nach dem Zivildienst, so ja, nee, wechseln, größerer Verein, stärkeres Team. Du musst da den nächsten Schritt machen. Genau das, was du selber dann nicht machen wolltest früher, ne?
Ja. Einfach mal woanders hingehen. Den Fehler wollte nicht verdoppeln.
Genau, ne? Genau, ne? Hat er gesagt, so, Fitschen, das musst du anders machen und besser machen. Und dann bin ich zum Glück ja in Wattenscheid gelandet. Ist dir das trotzdem schwer gefallen, dann zu sagen, Jan, jetzt komm, weg? Ich hätte auch in Osnabrück Physik studieren können, ne? Wäre auch gegangen.
Also ich würde mal sagen, im Nachhinein, nein. Also ich habe das nicht nur akzeptiert, sondern das war für mich einfach wichtig, weil ich einfach merkte, dass ich da nicht weiterkam, dass ich das hinterher nicht leisten können, was du hättest verdient als Trainer. Und für mich war dadurch die Entscheidung eigentlich klar.
Ja.
Weil ich hätte das nicht leisten können.
Ja, ja, cool. Und das war nämlich auch halt so ein Ding, ne? Also wenn man dann ja als junger Athlet dann da wechselt und hat dann das Gefühl, so puh, jetzt, ne, hat man ein schlechtes Gewissen, weil man sich da irgendwie verpisst, in Anführungsstrichen. Ja. Das ist auch nicht gut, ne? Und von daher war das für mich natürlich auch total gut, dann zu wissen, nee, Wolle hat das alles irgendwie abgesegnet, ne? Und hat mir natürlich auch noch Mut gemacht, weil, um Gottes Willen, als ich dann nach Wattenscheid gekommen bin, die haben mich da ja nur lang gemacht am Anfang, ne? Also da habe ich echt kein Land gesehen, ne, in der Trainingsgruppe, und war echt immer nur da der kleine Hans Wurst, der immer auf die Fresse kriegt. Und dass du mir dann Mut gemacht hast und gesagt hast, nee, das ist alles gut, was da läuft, ne, und die wissen, was sie tun, das war extrem wichtig, ne, denn ja, da ist man dann ja auch so ein bisschen Ersatzpapa dann so in der Trainerrolle, ne, und das war schon
war aber schon ich war echt mir auch ziemlich sicher, dass du bei Tono gut aufgehoben warst.
Ja.
Die Trainingsgruppe weiß ich gar nicht, ob ich die so gekannt habe, aber ich wusste einfach, Tono menschlich, wir haben immer gut klargekommen, und da habe ich gedacht, das ist genau richtig da.
Ja.
Und nicht zu weit weg von zu Hause, auch noch ein bisschen nah, nicht unbedingt
genau.
Bayern oder sonst
wo. Anderthalb Stunden, genau, konnte man auch ganz gut fahren mit dem Auto. Das ging auch noch einigermaßen, ja, das stimmt, das war auch wichtig. Ja. Lustige Geschichte, habe ich auch schon dreimal erzählt hier im Podcast, aber erzähle ich gerne noch mal wieder, weil ich sie dir noch nicht erzählt habe. Tono kennengelernt habe ich damals bei den deutschen Jugendmeisterschaften in Erfurt, da bin ich Zweiter geworden, hinter Benjamin Hetzler. Und dann sprach der mich da an und sagte, ja, hier, sag mal, du trainierst doch da in Osnabrück bei dem Wolle, ne? Und ja, den kenne ich auch noch von früher, grüß den mal von mir, ne? Tone Kirschbaum, mein Name. Dann bin ich zu dir gegangen, ne, und hab dann gesagt, ja, und war ich ja total high, ne, weil ich deutscher Jugendvizemeister war und fand das großartig und war total euphorisch und begeistert. Und dann bin ich zu dir getapst und hab dann gesagt, ich soll dich noch von irgendeiner Kirsche, irgendwas mit Kirsch soll ich dich grüßen. Dann hast du gesagt, ja, das ist der Tono Kirschbaum, mit dem habe ich früher auch trainiert. Und der trainiert übrigens im Moment den Rüdiger Stenzel und den Marc Ostendab, ne, und auch da so richtig gute Leute, ne, die bei den Erwachsenen in Deutschland vorne mitgespielt haben und sogar international gestartet sind. Da habe ich vor Ehrfurcht fast hinten rüber gekippt, ne. Dann hast du so ein bisschen in dich reingegrinst und so gesagt, naja, ne, das sind auch alles nur Menschen. Für mich waren das Halbgötter, ne. Der Typ als Trainer natürlich auch erst recht, ne. Weil auch damals, ich glaube, ich hatte immer noch nicht kapiert, wie gut du eigentlich warst. Das hast du damals, glaube ich, immer noch nicht so richtig rausgerückt. Wie oft bist du Deutscher Meister geworden? Weißt du das überhaupt?
Nein, weiß ich nicht.
Weißt du gar nicht, ne? Ja, ja, ja. Habe ich schon gedacht. Wollte ich gerade doch noch mal gefragt haben.
Auf jeden Fall nicht so oft wie du.
Ja, ja, gut.
Das, also 24, gut, 25 auf mal nicht.
Aber ich bin 23 aufgehört. Ja. Das ist vielleicht auch ein kleiner Unterschied dabei. Naja, auf jeden Fall war das eben dann so, dass Wolle dann gesagt hat, nee, also der Tono ist ein dufter Typ und ein guter Trainer. Also wenn du irgendwie mal wechseln möchtest, und das musst du irgendwann dann, auch wegen Studium und Beruflichem und so, dann könnte das eine gute Adresse sein. Und eben, ja, ihr wisst das alle, ne? Also beim OTB lange trainiert und danach beim TV Wattenscheid und nie gewechselt. Das hat schon seine Gründe, ne? Das gibt's ja wirklich auch selten, ne? Dass man seine gesamte Karriere im Prinzip damit mit zwei, drei Trainern irgendwie halt hat und nie irgendwie mal das Team wechseln muss und irgendwelche wilden Spirenzken da macht. Also war schon cool. Jo, jetzt muss ich gerade noch mal scharf nachdenken, was ich noch so auf meiner Agenda hatte. Also, gewisses Talent war da, als Jan zum OTB kam. Übermäßiges Talent aber auch nicht, oder? Wurde ich ja oft gefragt, Jan, du bist doch ein riesen Lauftalent und so. Ich habe immer gesagt, nee, ich glaube, das meiste habe ich mir erarbeitet.
Das, was ich als Übertalent gesehen habe, muss ich auch sagen, das war es nicht unbedingt.
Ja, ne?
Aber mich hat fasziniert dein Laufstil, deine Schnelligkeit, die Grundschnelligkeit. Wenn ich so dich am Rasen ablaufen sehen, barfuß, Skippings und so weiter. Das passt da eigentlich wohl. Also das war in Ordnung. Ja. Aber was du dann wirklich da im Endeffekt rausgeholt hast aus deinem Körper, das konnte natürlich keiner vorher absehen.
Ne? Ja, ja. Also schon so, ne, was ich ja oft behaupte, klar braucht man ein gewisses Talent zum Laufen, aber unglaublich viel ist einfach Fleißarbeit. Ne?
Ja, Fleiß.
Ja.
Aber Talent, ich habe das vorhin vergessen zu erzählen. Als ich so 15, 16 war und Fußball gespielt habe, da haben meine Eltern mir später erzählt, das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Da habe ich tatsächlich schon, das war so faszinierend für mich später, das zu erfahren, da habe ich mir eine Strecke ausgedacht von meinem Elternhaus aus. Die war so 2 Kilometer. Da habe ich schon eine Uhr genommen und habe gedacht, die läuft jetzt ab. Und dann haben die 2 Kilometer abends gelaufen, ich glaube fast jeden Abend. Und habe immer versucht, eine Sekunde schneller zu sein.
Geil.
Und die haben gesagt, das kann, was macht der Junge da? Und dann bin ich immer diese Strecke gelaufen, immer abends. Bis ich dann, deshalb konnte ich auch diese Crossmeisterschaft mitmachen, was wir erst mal angesprochen haben, weil ich ein bisschen laufen konnte.
Ja.
Aber also eine gewisse Laufbegeisterung muss ja schon da gewesen sein.
Absolut.
Also das war so.
Ja, ja.
Hat's mit 13, 14.
Ja, genau, klar, wie bei mir dann, ne?
Ruhe in die Hand genommen, einfach gelaufen.
Ja, einfach gestern
jetzt 23 Minuten, morgen läuft es aber unter 23. Ja. Und dann immer ein bisschen geguckt.
Ja.
Und immer versucht zu versteigern.
Genau, und das in dem Alter, ne? Also da so ein bisschen geboren ist man wahrscheinlich schon dafür, ne? Ein bisschen
drin, sagt man so schön. Ja, endlich in den Pössen heißt das auf Plattdeutsch.
Ja, ja, witzig.
Aber ich habe eigentlich noch eine schöne Geschichte zum Schluss.
Ja, genau. Also, ne, wir sind nämlich auch, ich gucke hier noch schon mal wieder auf die Uhr, weil da hat mir das nicht geglaubt. Ich erzähle euch noch mal ein bisschen Hintergrund hier. Ne? Also mittlerweile ist das Kaminfeuer runtergebrannt, ne, und der Hund ist ganz lieb. Ich weiß nicht, ob der hier noch ein paar Leckerlis gekriegt hat, damit er hier nicht rumrandaliert. Wolle hat mich irgendwann gefragt, ich habe gestern, ne, habe ich geschrieben, Wolle, sag mal, was machst du denn eigentlich jetzt noch so bis Silvester? Ne? Weil ich müsste für diesen Samstag noch einen Podcast fertig machen, würde ich gerne mit dir machen. Ich habe gerade Zeit, die Kinder schreien nicht. Kann ich noch mal kurz vorbeikommen? Ja, ja, kannst du machen, Jan. Saß mal hier, haben gequatscht, ne, über die Trainingskumpels und so und über unseren Grufti-Job, wie gesagt, am 24., wo Wolle kurz vorbeigeschaut hat. Und dann fragt mich Wolle, ja, wie lange wollen wir denn dann aufzeichnen? 15 Minuten, 20 Minuten? Ich gesagt, nee, Wolle, eine Stunde, Minimum. Dann hat er erstmal einen Schreck gekriegt und wollte mich schon fast wieder rausschmeißen. Wolle, wir haben jetzt eine Stunde 14, ne, also wir können langsam zu Ende kommen. Einmal im Trainingslager, liebe Leute, einmal im Trainingslager ist der Titel von diesem Podcast, der Untertitel von diesem Podcast. Und ja, heute einfach mal ein kleiner Ausflug auch so in die Vergangenheit. Einfach wieder, ich glaube, viel in diesem Podcast ist sehr, sehr persönlich. Und wenn man dann natürlich so einen Typen wie den Wolle hat, der hier irgendwie noch Geschichten zum Besten geben kann, hoffe ich, dass das für euch auch einfach witzig und nochmal spannend ist. Und deswegen, ja, Trainingslager war damals bei euch dann nicht Kenia, ne? Und auch nicht, keine Ahnung, Mallorca, sondern wo war euer Trainingslager also und was ist so passiert?
Also wir haben in unserer Trainingsgruppe mit diesen 10, 12 Langstrecklern, die wir hatten, einen Kotten gemietet in Lingen.
Das ist Luftlinie von hier
Luftlinie,
aus?
Luftlinie, gute Stunde Fahrt.
Ja.
Dann wurde die Frau
von Marles
Nopper mitgenommen, die Frau und noch eine andere Frau, die kochten dann und wir haben trainiert. Und das war so, dass das so spannend ist, insofern, dass das war dann Unglück passiert ist. Insofern will ich das mal kurz erzählen. Petra und ich, wir waren die Ersten, die ankamen. Wir fuhren mit dem Auto dorthin und es war noch ziemlich kalt, es war Winter. Da ich sage, wir machen den Kamin an. Also in den Kotten rein, Kamin angemacht. Und ich sage, der brennt nicht richtig. Da stand so ein Kanister da. Ich denke, gib mal ein bisschen was drauf. Da kippe ich den da so ein bisschen drauf, da war das Benzin. Da kam uns die Flamme entgegen, da habe ich einen Fehler gemacht, habe den ganzen Kanister reingeschmissen.
Eieiei!
Eine Stichflamme, der ganze Bosen oben, der brannte schon. Wir haben das alles noch in so einer halben Stunde löschen können. Wir haben ganz viel Glück gehabt, der Kotten ist nichts passiert. Habe ich ganz viel Masse gehabt, aber der ganze Kotten, das Trainingslager wäre fast ausgefallen. Aber das zu dem vielen Glück, was man im Leben gehabt hat. Vorhin mit dem Auto, das aufgeschlitzt war, oder dieser Brand. Also man muss auch viel Glück im Leben haben, auf jeden Fall. Die kamen auf jeden Fall, die Trainingsgruppe kam näher zusammen und so, was riecht das hier komisch?
Keine Ahnung. Also,
die Gardine ist es gewesen und das ist kaputt. Ja, müssen wir Versicherung melden, aber ja, Junge, Schwein gehabt.
Boah.
Aber wir haben auch sehr fleißig dann trainiert.
Ja, hat keiner der Rauchvergiftung gekriegt.
Nein.
Okay.
Das zu dem Thema Trainingslager.
Einmal im Trainingslager, als Wolle fast den Kotten angezündet hätte. Aber so eine gute Idee, so einen Kasten Benzin da direkt neben den Kamin zu stellen. So, ne? Also würde man heute wahrscheinlich...
Wenn das nass ist, so ein bisschen drauf, okay. Ja. Aber ich kriegte Panik und habe die ganze Kanister mit 5 Liter reingeschmissen. Ja. Dann kann sich jeder ausreden, was da passiert ist.
Würde man heute wohl auch anders machen wahrscheinlich.
Naja, das zu dem Thema.
Okay. Liebe Leute, Laufen ist einfach, der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de und Holle, heute mit Wolle Riesinger, ja, selber Spitzenläufer, Hochleistungssportler und eben tatsächlich, ja, ich sag mal so, mein erster richtiger Lauftrainer, ne? Klar, man hat dann beim Kinderturnen und sonst wo auch andere Trainer auch immer mal wieder dabei, aber so die Anfänge, die Grundlagen, ihr habt es gehört, als 14- bis 20-Jähriger, die wurden hier direkt in der Nähe in Osnabrück, beim Osnabrücker TB gelegt bei mir. Und klar, das sind Sachen, die prägen einen unglaublich. Wisst ihr vielleicht auch noch, ja, also an irgendwelche Gegebenheiten aus Schulzeiten oder aus Unizeiten oder ja, einfach Erlebnisse aus den Anfängen des eigenen Laufsports, da erinnert man sich manchmal halt noch viel intensiver dran. Ne, das waren dann teilweise 4 Jahre, 5 Jahre, 6 Jahre und da hat man mehr Erinnerungen dran als nachher an 10, 20 Jahre, die danach gekommen sind. Und so ist es bei mir natürlich auch. Das heißt, diese Zeit beim OTB und eben bei Wolle haben mich extrem geprägt und auch viele andere da aus unserer Trainingsgruppe. Da am 24. jetzt, Heiligmorgen, waren wir 7 Leute, glaube ich, wieder.
Ja.
Genau, und alle haben eben begeistert erzählt von früher und naja, wie das dann halt ist, irgendwie so 30, 40 Jahre später. Ja, 30 Jahre bei uns. Schon sehr, sehr lustig und freut mich, dass ihr jetzt dabei wart und mit uns so ein bisschen eingetaucht seid in diese Zeit, in meinen sportlichen Anfängen und natürlich auch in die Zeit von Wolles aktiven Rennen und spannender Trainingsgestaltung oder absurder Trainingsgestaltung, wie auch immer man das so rennen darf. Dann wünsche ich euch an der Stelle viel, viel Spaß bei euren nächsten Läufen, Trainings, bei der Hausarbeit, beim Autofahren, wo auch immer ihr uns jetzt hier gelauscht habt. Ja, und dir, lieber Wolle, vielen, vielen Dank für deine Zeit, ne? Und wir sehen uns spätestens nächste Jahr am 24. wieder, ne?
Und fit bleiben ist wichtig.
Versuchen wir. Okay, liebe Leute, macht's gut. Tschüss.